Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der Winterschlaf ist vorbei. Wir sind wieder da. Wir gehen rein ins Jahr 2026 in ein vermutlich sehr aufregendes, sehr interessantes, sehr spannendes Formel 1 Jahr 2026 und wir feiern Geburtstag. 10 Jahre Starting Grid. In diesem Jahr werden wir ordentlich feiern und euch mitnehmen auf eine hoffentlich spannende Reise, denn dieses neue Reglement in der Formel 1 wirft seine Schatten voraus. Wir haben jetzt auch ein paar erste Designs gesehen. Ja, und die Vorfreude, die wächst immer mehr, das sehen wir auch bei euch in der Kommunikation, in den Gruppen, die wir haben, Starting Grid F1 Fans auf Facebook, Starting Grid Fans auf Telegram, auf unserem Discord-Channel, es geht so langsam los, ihr wollt wieder Action sehen und da haben wir uns dann gesagt, okay, der 19. Januar, das ist genau der richtige Montag, um wieder reinzustarten ins neue Jahr und normalerweise gibt es im Leben ja kein Wünsch dir was, aber heute gibt es das hier, denn wir haben euch vor ungefähr 2-3 Wochen gefragt, was ihr euch wünschen würdet von der Saison 2026, was eure Wunschschlagzeilen wären und darüber werden wir heute sprechen, ebenso über so ein paar News, die in den letzten 1-2 Wochen rausgekommen sind und werden über die Lackierung sprechen von den Racing Bulls und von Red Bull Racing, wie sie uns so gefällt. Ja, und wenn ich wir sage, dann ist er auch in diesem Jahr wieder an meiner Seite. Ich freue mich sehr, auch 2026 mit ihm diesen wunderbaren Podcast machen zu dürfen, mein guter Freund. Und ja, wie ich finde, einfach auch ein Bonus für diesen Podcast. Da bleibe ich bei. Ich finde, Starting Grid lebt von ihm auch nochmal ordentlich auf, durch ihn, mit ihm. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Dennis Lewandowski. Hallo, Dennis.
Hallo Kevin, hallo da draußen und vielen herzlichen Dank für diese warmen und netten Worte gleich zu Jahresbeginn. Also cooler und besser kann man, glaube ich, nicht reinstarten jetzt in das Formel 1 Jahr 2026.
Wie groß ist deine Vorfreude auf diese Saison 2026?
Doch, jetzt wirklich richtig groß. Also ich gebe zu, es war eine Zeit lang so, dass ich die Pause auch ersehnt habe. Es war eine sehr lange Saison, es ist sehr viel passiert. Aber jetzt, wo die ersten Autos präsentiert wurden, die ersten Videos geleakt wurden von den Testfahrten, bin ich heiß. Ich will wissen, wie ist das Kräfteverhältnis, wie werden die neuen Autos, wie sehen sie denn wirklich aus? Und jetzt kann es losgehen. Ich bin ready to rumble.
Ja, wir können ja mal mit diesen beiden News sozusagen starten. Audi und Cadillac haben ihre Shakedowns gemacht. Audi in Barcelona, wenn ich das richtig im Kopf habe, und Cadillac in Silverstone. Und von beiden Events sind erste Fotos rausgekommen. Bei Audi gab es noch so ein paar KI-Fotos, die dazugekommen sind, die die Leute da draußen verrückt gemacht haben. Aber grundsätzlich haben wir mal so einen kleinen Eindruck über die Form der Autos bekommen, weil es gibt ja diese 3 Testfahrwochen in diesem Jahr. Wir haben einmal Ende Januar die Testfahrwoche in Barcelona ab dem, ich glaube, 26. Dann insgesamt 5 Tage, aber jedes Team darf nur an 3 Tagen fahren. Und dann im Februar die beiden Testfahrwochen in Bahrain, die wir dann auch live auf F1 TV und Sky sehen können. Und dieser Barcelona-Test soll ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Da sollen dann auch so gesehen Erlkönige fahren oder Camouflage-Autos, nicht die offiziellen Lackierungen, nicht die offiziellen Autos. Das ist im Grunde genommen ein langgezogener Shakedown für die Motoren, um zu gucken, dass da alles funktioniert. Es gibt da so einige Sachen, die da im Hintergrund gerade noch passieren. Und dementsprechend war es dann auch so, dass Audi und Cadillac auch eigene Camouflage-Lackierung oder gar keine Lackierung drauf hatten. Über Cadillac, da war ja komplett schwarz. Bei Audi gab es noch ein paar Farbelemente am Auto. Aber es gab fahrende Autos und es gab zum ersten Mal Bilder. Die wurden und werden natürlich komplett überanalysiert. Ja, also das ist so mein Take dazu. Ich mache das nicht, ja, weil ich warte lieber, bis Australien Qualifying ab, wie die Autos dann wirklich aussehen werden. Ich glaube, selbst bei den Testfahrten in Bahrain von Woche 1 zu Woche 2 wird sich ein bisschen was verändern. Es ist total spannend und ich weiß auch, dass viele von euch da richtig Bock drauf haben. Macht das bitte, ja, aber lasst mich da raus. Also ich möchte es nicht tun. Aber was man grundsätzlich schon sehen konnte, Dennis, war die Form der Autos. Also gar nicht mal jetzt diese ganzen Feinheiten mit Bargeboards und Flügelelementen und hast du nicht gesehen. Aber Bei beiden Autos, sowohl bei Audi als auch bei Cadillac, wenn man das Auto so ein bisschen mehr von der Front gesehen hat, ich finde es schön. Also ich finde grundsätzlich mal diese erste Form, die wir gesehen haben, wir wissen noch nicht, wie die Form final aussehen wird und wie sich das alles darstellen wird bei den verschiedenen Teams. Aber dass das, also gefühlt zumindest ein bisschen kompakter geworden ist, das finde ich doch sehr cool.
Das finde ich auch. Also die haben ja, die Größe des Autos ist ja ein wenig kleiner. Es ist kein großer Sprung. Also wir kommen nicht wieder in die alten Zeiten rein. Aber, und das fand ich wirklich cool, die haben es hingekriegt, dass das, wie gesagt, es einfach kompakt wirkt optisch und ein bisschen auch wieder an alte Zeiten erinnert. Ich habe mich so bei manchen Blicken, in manchen Blickrichtungen ein bisschen wieder an die 90er, 2000er erinnert gefühlt. Ich bin wirklich gespannt, wie die Autos sich dann jetzt im Laufe dieser Testfahrten schon verändern. Denn wir wissen ja alle, gerade wenn es um Aerodynamik geht, und wir haben ja eben keinen Ground-Effekt mehr, das heißt, die Aerodynamik findet wieder überhalb im sichtbaren Bereich des Autos statt, dann glaube ich, werden da noch einige Verrücktheiten dazukommen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
Ja, und verstellbare Flügel, Frontflügel, Heckflügel und diese ganzen Modi, die es gibt. Also das wird in den nächsten Wochen schon sehr interessant, dann zu sehen, wie die Teams das auch aufbauen, wie die Teams sich auch unterscheiden werden grundsätzlich. Dann gibt es ja hin und wieder auch Gerüchte, die rauskommen, dass Audi zum Beispiel am Mindestgewicht agiert. Das war ja auch etwas, was Sauber schon gemacht hat letztes Jahr und das wohl sehr gut hinbekommen hat. Das könnte ein Vorteil zu Saisonbeginn sein und Aston Martin zum Beispiel sehr schwer ist. Ja. Aber auch da, auch wenn man über Ferrari spricht, dass es ja so chaotisch sein soll und das alles. Also nehmt diese Gerüchte so insgesamt mal mit einem ordentlichen Löffel Salz in den Mund und dann warten wir auch da mal ab. Ne? Also vieles wird jetzt lanciert, vieles wird jetzt so ein bisschen auch als Narrativ gesponnen. Auch das Mercedes, die ja, also letztes Jahr im Fahrerlager war es wirklich so, dass Mercedes von allen im Grunde genommen als großer Favorit herausgezogen wurde, was die Motorenentwicklung angeht. Mercedes selber versucht das jetzt komplett runterzuspielen, geben jetzt so ein bisschen den Ball an die anderen ab und sagen, ja wieso, wir haben das nie gesagt, das stimmt, ja, Mercedes hat das selber nie gesagt, aber die versuchen jetzt sehr auf Understatement zu machen und das ist jetzt ja genau dieser Zeitpunkt, ne? Kurz vor Testfahrten, kurz bevor es jetzt so wirklich wieder ans Leben kommt, dass jetzt all diese Gerüchte mal bewusst, mal unbewusst gestreut werden, aber es ist, wie gesagt, Gerüchteküche ist schön und gut und toll, aber ich finde, man kann sich da auch reinsteigern. Ja, man kann sich da reinsteigern, weil das ist wiederum etwas, Dennis, so, das ist, also das würde mir als Fan manchmal auch dann doch so ein bisschen die Vorfreude nehmen, weil lasst uns doch abwarten, bis die Autos wirklich auf der Strecke stehen. Wir können gar nichts wirklich dazu sagen. Ist natürlich spannend, ne? Gerade bei so einem Team wie Aston Martin, wo ja so viel noch passiert. Ich meine, da könnte ich mir vorstellen, dass natürlich das auch von Aston Martin auskommt ein bisschen, ne? Vielleicht sind die auch schon weiter, ja, und versuchen jetzt die Konkurrenz so ein bisschen in Sicherheit zu wiegen. Bei Ferrari, da weiß man es nie, ja, also wo diese Gerüchte herkommen und was diese Gerüchte aussagen. Und bei Mercedes kennt man das ja zum Beispiel schon, ne? Dass dann alles ja ein bisschen runtergeredet wird und so. Aber da merkt man auch, die Formel 1 kommt langsam wieder ans Leben.
Ja, vor allen Dingen hängt der Mercedes jetzt schon am seidenen Faden. Ich freue mich wieder drauf. Sollte es so sein, dass Mercedes ein Top-Auto hat, dann freue ich mich wieder auf diese Erklärungsversuch von Toto Wolff, warum die Siege mit 30 Sekunden Vorsprung doch am seidenen Faden hingen. Ja, diese Gerüchte, ich persönlich bin jemand, der wirklich bis zum Ende der Qualifikation im ersten Rennen, also dieses Jahr auch in Melbourne, nicht wirklich sich aus dem Fenster lehnt und irgendwelche Prognosen abgibt, weil es ist einfach viel zu undurchschaubar. Es kann mit einem Update kurz vor Saisonbeginn kann noch wieder alles durcheinander geworfen werden. Bei diesen Testfahrten in Barcelona, es wird bestimmt viele Gerüchte geben über die Motoren, über irgendwelche Fahrzeugformen aber am Ende des Tages wird, glaube ich, entscheidend sein, was passiert in Australien. Bahrain wird uns vielleicht schon mal den ersten Einblick bringen, aber auch da gibt es ja zum Beispiel Gerüchte, dass Ferrari eigentlich da auch nur einen erweiterten Motor-Shakedown fährt, ohne das wirkliche Chassis, beziehungsweise die wirkliche fertige Aerodynamik. Und also da wird jetzt auch viel gesandbackt, glaube ich. Das gehört auch irgendwo mit dazu. Die Teams werden ihre Karten, glaube ich, nicht offen auf den Tisch legen, um dann vielleicht eben genau in Australien nochmal einen Überraschungsmoment zu zaubern. Von daher bin ich da vorsichtig. Wir kennen ja alle diese Ferrari-Gerüchte, die gibt es ja dauerhaft. Wir hatten sie letztes Jahr, als plötzlich die angeworbenen Renault-Techniker sich darüber gewundert haben, dass ihr Motor, der in Viry ja beim Einbruch da vielleicht dann von Ferrari rausgeholt wurde, besser war als das Ferrari-Aggregat. Es gibt immer wieder Gerüchte und ja, ich genieße es auch, mich da so ein bisschen reinzusteigern, das ein bisschen mitzuverfolgen, aber am Ende des Tages zählt, glaube ich, was wir haben, wenn wir in Australien dann, spätestens wenn wir so ein bisschen in Richtung Q2 gehen und die ersten fünf rauspurzeln, dann wissen wir vielleicht, wie die Kräfteverhältnisse sind.
Ist das so ein bisschen dann wie der Einbruch in den Louvre? Also wenn jetzt jemand bei Viry Châtillon den Motor klauen würde?
Im Louvre stehen Meisterwerke, in Viry zuletzt nicht.
Sehr schön. Ja, aber Fakten wurden bei Ferrari geschaffen. Silvia Hoffer, die ehemalige oder jetzt ehemalige Presseoffizielle von Ferrari, wird innerhalb des Unternehmens neu eingesetzt. Also sie ist nicht mehr da. Da kann ich sagen, aus Journalistensicht, die hat auch sehr viel Kritik abbekommen von den Journalisten im Fahrerlager, was so sehr restriktive Art und Weise anging. Auch die Kommunikation mit ihr war nicht immer so einfach. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn man einmal zu kritisch über Ferrari gesprochen hat, dann ist sie sofort angerannt gekommen und hat einem versucht, jeglichen Zugang wegzunehmen. Also ich glaube, da werden einige Kolleginnen und Kollegen vor Ort aufatmen, dass sie nicht mehr die Verantwortliche für die Pressearbeit ist. Und was noch viel wichtiger wird, vermutlich, zumindest für Lewis Hamilton, ist, dass Riccardo Adami nicht mehr sein Renningenieur ist. Da haben ja auch verschiedene Meldungen im letzten Jahr Verschiedenes anklingen lassen, dass es sich besser entwickelt hat, dass es in die richtige Richtung geht, dass beide mehr zusammengekommen sind. Aber auch da schon gab es erste Gerüchte, dass vielleicht dann doch eine Veränderung kommen wird. Dann wurden diese Gerüchte aber zwar nicht dementiert, aber man hat immer mehr aus Italien gehört, das bleibt so, wie es ist. Und jetzt bleibt es nicht so, wie es ist. Also Ferrari hat bekannt gegeben, dass auch Riccardo Adami innerhalb des Unternehmens einen neuen Einsatz bekommt. Wer der Ersatz für ihn wird als Renningenieur von Lewis Hamilton, ist noch nicht bekannt. Aber Dennis, es spielt ja auch so ein bisschen damit rein, was Frédéric Vasseur Ende letzten Jahres gesagt hat, nämlich, dass wir alles bei Ferrari auf den Prüfstand stellen müssen, dass jeder gucken muss, wie kann er seine Leistung verbessern. Er hat ja auch dann Lewis Hamilton bewusst genannt, dass auch ein Lewis Hamilton noch mehr bringen muss. Aber das, was das Team ihm bringen kann, ist ja ein neuer Renningenieur. Und man hat über den Saisonverlauf schon gesehen letztes Jahr, so richtig funktioniert das nicht zwischen den beiden. Es ist nie so ein blindes Verständnis reingekommen, auch viele Kommunikationsprobleme. Also wenn man Lewis Hamilton nochmal eine faire Chance geben möchte, und viele Fans da draußen geben sie ihm ja nicht mehr, also da wünschen sie sich ja den Rücktritt lieber gestern als morgen. Ferrari tut das, indem sie Riccardo Adami von Lewis Hamilton erstmal entfernen. Persönlich würde ich sagen, ist der richtige Schritt, weil du musst für Lewis Hamilton jetzt Leute finden, die ihm dieses Selbstvertrauen geben, die ihm diese Geborgenheit geben. Und ich glaube, Riccardo Adami war das einfach nicht.
Es wirkte teilweise schon sehr slapstick-mäßig, was da am Funk zwischen ihm und Lewis Hamilton im letzten Jahr passiert ist. Allgemein bei Ferrari die Kommunikation. Und ich weiß wirklich nicht, und ob das auch ein Teil Sprachproblem einfach ist, weil wenn man kennt es ja selber, wenn man mit zum Beispiel mit einem Briten spricht und man ist selber nicht Muttersprachlein Englisch, da kann das beste Schulenglisch schon manchmal sehr verwirrend sein. Und wenn man dann da noch Rauschen und Funkwellen zwischen hat, kann ich mir sogar vorstellen, dass es da vielleicht mal zu Problemen kommt. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob man da vielleicht sogar auf eine britische Lösung für Lewis Hamilton setzt. Nichtsdestotrotz, es muss sich was tun bei Ferrari nach der letzten Saison, weil eben dieses Außenbild auch, und das ist so eine Sache zum Beispiel, selbst wenn es mal sportlich nicht läuft, kannst du aber irgendwo souverän durch so eine Geschichte durchgehen. Und das ist bei Ferrari letztes Jahr auf allen Ebenen. Sei es die Fahrer, sei es das Team am Kommandostand, bis hin zu John Elkann. Die haben alle nicht souverän gewirkt. Die haben alle, sind so ein bisschen kopflos wie im Hühnerstall rumgelaufen. Und da muss ich was tun. Und das wäre enorm wichtig, wenn man auch für Lewis Hamilton, seine Reputation steht ja doch irgendwo, du hast es gerade angesprochen, die Fans teilweise wären schon scheinbar wirklich froh, wenn er geht. Und ich glaube, er wird alles daran setzen wollen, eben nicht als dieser alternde Fahrer, der es nicht mehr hinkriegt, mit dem Ferrari da irgendwie was zu reißen. Ich glaube nicht, dass er so in den Ruhestand gehen möchte. Und das ist jetzt die Chance. Also man muss was tun bei Ferrari. Ich bin vorsichtig optimistisch, ehrlicherweise. Aber meistens ist es ja doch so, je mehr, es gibt ja, wie gesagt, viele Gerüchte über Ferrari, aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass einfach jeder von Ferrari interessiert ist und in Zeiten von Social Media und auch KI leider, Audi, hast du gerade schon angesprochen, versucht natürlich auch jeder irgendwas ins Netz zu setzen, um Klicks zu generieren, deswegen vorsichtig, ob es da wirklich irgendwelche Ausraster von Fred Vasseur gab, weiß ich nicht, liest man immer wieder. Muss man schauen, aber Ferrari ist gut daran gelegen, eben genau zumindest diese Stellschrauben, die relativ einfach abzustellen sind, wie Kommunikation am Funk, die zu beheben, damit man sich dann eventuell auf größere Sachen konzentrieren kann.
Und dann aus deutscher Sicht noch eine etwas enttäuschende Meldung. Sowohl Tim Tramnitz als auch Oliver Goethe sind aus dem Red Bull Junior Kader ausgeschieden. Nach dem Aus von Dr. Helmut Marko bei Red Bull hat man das Gefühl, dass jetzt mal ein bisschen mit dem Besen durchgekehrt wird und so ein wenig diese, sagen wir mal, Marko-Altlasten aus dem Gebäude raus müssen. Es ist für Tim Tramnitz und Oliver Goethe jetzt auch eine sehr blöde Situation. Für Goethe noch ein bisschen komfortabler vielleicht, weil er nochmal das Geld zusammenbekommen hat, um dann auch, glaube ich, Formel 2 zu fahren in der nächsten Saison. Tim Tramnitz, bei dem sieht es ein bisschen anders aus. Hat man ja gehofft, dass er den Schritt machen kann mit Red Bull Unterstützung. Hat ja in der Formel 3 auch sehr gute Leistungen gezeigt. Sehr viel mehr im Rennen als in der Qualifikation. Hat er dann doch ein paar Schwächen offenbart. Er war ja auch schon mal im Kanalmitgliederstammtisch auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de zu Gast und hat da auch auf eine Frage von den Kanalmitgliedern genau darauf Bezug genommen. Gesagt, er weiß, dass er noch Steigerungspotenzial in der Qualifikation hat, dass es schön und gut ist, dass du immer Recovery Drives machst, aber eigentlich sollte das nicht so sein. Du musst dich eigentlich besser qualifizieren, um dann auch bessere Ergebnisse einzufahren, mehr Siege einzufahren, dich nach vorne zu fahren. Ja, und er ist halt auch raus aus dem Red Bull Junior Team. Und bislang haben weder Audi noch Mercedes, wo man ja sagen kann, das sind immerhin zwei deutsche Teams, deutsche Hersteller, nicht zugeschlagen. Tramnitz hängt so ein bisschen in der Luft. Das ist natürlich blöd, ne? muss man so sagen, dass insbesondere Tim Tramnitz, von dem ich fahrerisch ein bisschen mehr halte als von Oliver Goethe, dass das jetzt für ihn, dieses Aus von Dr. Marko, jetzt auch sofort das Aus bei Red Bull bedeutete und vielleicht auch vorerst das Aus aller Hoffnung, mal irgendwann Formel 1 fahren zu können, Dennis.
Ja, leider ist es so, denn dieses Red Bull Junior Programm war ein starkes Ding, ein großes Zeichen auch und natürlich ein gewisser Punkt von Sicherheit. Und wir hören es immer wieder von verschiedenen Fahrern, diese Finanzierung für eine Formel 2 Saison, die ist nicht mal eben so gestemmt. Teilweise scheiden auch Fahrer während der Saison aus. Und dass Red Bull jetzt so kurzfristig eben Tim Tramnitz dann nicht mehr unterstützt, ist, glaube ich, ein herber Schlag. Gerade weil er eben aus einem Land kommt mit Deutschland, das nicht so viel Rückendeckung im Motorsport hat. Also abgesehen von den Kollegen von Sky, die da wirklich ihn da gut in Szene setzen. Er kommentiert ja auch zwischendurch mal mit und ist eingeladen. Hast du für ihn ja auch kaum die Möglichkeit, sich irgendwo zu präsentieren. Als Rennfahrer kriegt man kaum Werbeverträge. Ich schätze mal, auch Sponsoren wird nicht so viel sein, wie vielleicht für andere Bereiche heutzutage. Dann haben wir auch allgemein natürlich gerade das Problem, dass wir kein Rennen in Deutschland haben, was das wahrscheinlich auch nochmal unattraktiver für Sponsoring macht. Und für ihn ist das ultra schade. Ich bin sehr traurig, dass wir ihn nicht mehr sehen werden, zumindest nach aktuellem Stand. Ich habe auch sofort überlegt, ob Audi da vielleicht was machen kann, aber das wird man jetzt sehen, ob da was passiert, wie es sein Weg weitergeht. Denn ich glaube auch, er war, auch wenn er sicher noch einiges zu lernen hatte und noch nicht zu den Leuten gehört, wo ich sage, die können sofort nächstes Jahr problemlos Formel 1 fahren, gehörte er doch zu denjenigen, gerade aus Deutschland eben, die am vielversprechendsten waren und eben auch mit diesem Red Bull-Programm da die richtigen Flügel eigentlich angeschnallt hatten, aber die sind jetzt weg und ich persönlich wünsche ihm wirklich alles Gute. Ich finde ihn eben auch bei den Sky-Übertragungen und auch so, was man von ihm kennt, du hast den Kanalmitgliederstammtisch gerade noch angesprochen, sehr sympathisch. Und ich würde mich sehr freuen, wenn er noch einen Cockpit kriegt. Ich glaube aber, als deutscher Fahrer in der heutigen Zeit wird es brutal schwer, leider.
Es wird schwer. Wir hoffen das Beste für ihn. Vielleicht kommt er ja in Japan unter eine Superformula. Das könnte ja erstmal ein guter Ort für ihn sein, sich weiterzuentwickeln. Ist auch nicht so teuer. Aber was du gesagt hast, Dennis, gerade wenn du Teil des Red Bull Junior Teams bist, ist es unglaublich schwer für dich, Sponsoren nebenher zu finden. Ja, ich kann mir vorstellen, dass in den Verträgen jetzt auch nicht die entspanntesten Klauseln sind, was so eigene Werbeverträge nebenbei angeht. Das ist sehr, sehr, sehr bitter für einen jungen Fahrer wie Tim Tramnitz, aber talentiert ist er und wenn es mit dem Formelsport nichts wird, vielleicht ja auf der Langstrecke. Das gilt auch für Jack Doohan wohl. Das ist die letzte News, die wir bekommen haben in den letzten Tagen, dass sich die Wege von Jack Doohan und Alpine final getrennt haben. Es war eine lange Story, die Jack Doohan und Alpine geschrieben haben. Er war lange Teil des Alpine Junior Teams, wurde dann auch in das Auto gesetzt, allerdings nur für wenige Rennen letztes Jahr, 2025. In Erinnerung geblieben ist ja vermutlich bei den meisten dieser Fauxpas in Suzuka, als er mit DRS in die erste Kurve wollte und da heftig abgeflogen ist. Und er wurde dann degradiert, wurde rausgeworfen aus dem Sitz. Franco Colapinto hat ihn ersetzt. Ich sag mal so, ich glaube, das, was Franco Colapinto geschafft hat, hätte auch Jack Doohan über den Saisonverlauf geschafft. Deswegen ist der Vergleich vielleicht nochmal so ein bisschen charmant für Jack Doohan am Ende. Dass man ihn jetzt dann so, und man hat von einer einvernehmlichen Trennung gesprochen, ist jetzt die Frage, wie einvernehmlich das war. Jack Doohan hat ja auch Superformula getestet jetzt vergangenen Herbst, Winter, ist da auch einige Male abgeflogen, was jetzt auch ja nicht so gut für ihn gelaufen ist, muss man fairerweise sagen. Und jetzt eben nicht mehr Teil von Alpine. Dennis, für dich ein folgerichtiger Schritt? Oder hättest du dir gewünscht, dass man zumindest diese Partnerschaft weiterführt und er dann weiter auch als Ersatzfahrer Teil des Teams hätte sein können?
Ja, man muss ehrlich sagen, ich habe ja meine Meinung dazu letztes Jahr oft genug kundgetan und die meisten sollten ja auch wissen, dass ich Jack Doohan wirklich, wirklich toll finde, aber ich glaube, irgendwann musst du so einen Zopf dann abschneiden, weil es bringt ja auch für ihn nichts, er ist eben der Geschasste, das ist quasi, als wenn du vorher der CEO in der Firma warst und dann macht man dich zum Pförtner, da ist einfach nicht wirklich was noch Zukunft hat. Ich glaube auch nicht, dass es so gut damals schon gegangen ist, wie man das kommuniziert hat, dass man im Einvernehmen, also dass Jack Doohan quasi Franco Colapinto noch den Sitz gepolstert hat, das glaube ich nicht. Deswegen leider folgerichtig. Ich hoffe, dass wir Jack Doohan vielleicht noch irgendwo sehen. Er hat sich bei seinem Superformula-Test leider echt, wirklich blamiert, muss man sagen, dreimal in derselben Kurve. Ich habe die Videos tatsächlich mir angeguckt, also wirklich dreimal genau dieselbe Kurve, wo er da abgetragen wird und das ist natürlich blöd. Ich wünsche ihm trotzdem alles Gute, werde seinen Weg weiterhin verfolgen. Aber ich glaube, es ist folgerichtig, jetzt auch mal den Cut zu machen, denn dann braucht Alpine vielleicht zu den Rennwochenenden nicht mehr mit dem Knickbus kommen, wo die ganzen Reservefahrer drin sitzen. Und in diesem Sinne, Jack, it was a pleasure. I love you.
Und für euch zum Abschluss noch die Informationen über die Testfahrten der Formel 1. Könnt ihr schon mal in den Kalender eintragen, weil einige gefragt haben. Sky überträgt die Testfahrten in Bahrain natürlich live. Die erste Woche vom 11. bis 13.2., also Mittwoch bis Freitag, jeweils 8 bis 17 Uhr. Und die zweite Woche vom 18. bis 20.2., Mittwoch bis Freitag, jeweils 8 bis 17 Uhr, sind sie immer dabei. Nochmal der Hinweis, die Testfahrten in Barcelona, die Ende Januar stattfinden, diese 5 Tage, von denen jedes Team 3 Tage benutzen darf, die werden nicht übertragen. Da sollen auch keine Informationen nach außen kommen. Es sind auch keine Journalisten vor Ort, aber es wird sicherlich der ein oder andere Fotograf da sein, der sich in den Busch legt und versucht, ein paar Fotos zu schießen. Und die werden dann mit definitiver Sicherheit im Internet auftauchen. Das sind Informationen, die wir rund um die Formel 1 gesammelt haben in den letzten 1-2 Wochen zum Jahresstart. Und jetzt machen wir eine kurze Pause. Und dann kommen wir zum Wunschkonzert, zu eurem Wunschkonzert. Was wünscht ihr euch für das Jahr 2026? Diesen Aufruf haben wir gestartet. Es ging nicht um Bold Predictions, es ging nicht darum, jetzt irgendwie einen Hot Take zu schmeißen, sondern was sind die Wünsche? Wenn man sich was wünschen dürfte, was sollte es sein? Wenn ihr dranbleibt, werdet ihr es hören. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und Kevin Scheuren begrüßen euch herzlich zu Wünsch dir was 2026. Auf unseren Social Media Kanälen haben wir euch nach euren Wünschen gefragt. Bei Instagram, bei X und bei Facebook, in den Instagram Stories auf Spotify, überall, wo ihr kommentieren könnt, habt ihr kommentiert, habt eure Wünsche mitgeteilt und es war viel Interessantes dabei, Dennis, muss ich sagen. Und ich habe sehr häufig den Namen Fernando Alonso gelesen, dass wir dich natürlich gefreut haben. Hat sein Kimoa. Das seht ihr auf YouTube übrigens. Ne? Jeden Mittwoch gibt es Starting Grid ja auch auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Also da gerne mal ein Abo dalassen. Da wollen wir dieses Jahr noch ein bisschen mehr für euch zaubern. Also kommt da gerne in die YouTube-Community auch dazu. Mission Blue. Na, ist ja jetzt Mission Green dieses Jahr.
Mission Green steht an und ja, es ist natürlich ist eine große Erwartungshaltung da. Honda, Fernando Alonso, eine Ehe, die immer schon reibungslos funktioniert hat. Adrian Newey, also die Komponenten sind da, das muss man ganz ehrlich sagen. Ob man die in Silverstone zusammenbekommt bei Aston Martin, das wird die große Frage sein. Auf dem Tableau liegen viel, viel Geld. Es liegt einer der besten Fahrer der Formel-1-Geschichte, einer der, vielleicht sogar der Design-Guru der Formel-1-Geschichte. Es ist alles da. Und die Leute haben Erwartungen. Ich glaube auch, dass wenn diese Erwartungen dieses Jahr nicht erfüllt werden, dass wir dann wieder den alten Fernando Alonso sehen. Dann wird, glaube ich, dann wird er freidrehen. Aber erstmal gilt es, dass jetzt die Chancen so groß wie nie sind für ihn, nochmal den nächsten Sieg einzufahren oder vielleicht den dritten WM-Titel zu holen. Man wird sehen. Auch da gibt es ja wieder die wildesten Gerüchte, die irgendwo auf X, Instagram oder so die Runde machen über den Honda-Motor. Ich bin trotzdem jetzt dieses Jahr, habe ich mir gesagt, ich will mich auf diese Gerüchte erstmal gar nicht einlassen. Habe ich ja vorhin schon gesagt, ich warte bis Australien. Dann bin ich sehr gespannt und auch tatsächlich ein bisschen aufgeregt dieses Jahr. Sonst habe ich es ja mit Aston Martin, ist es nicht so mein Herzensteam. Ich bin ja wirklich, was das angeht, dann auch neutral und kann mich für alles freuen, aber ich würde es tatsächlich richtig cool finden, wenn Aston Martin und Fernando Alonso, es wird de facto wahrscheinlich nur Fernando Alonso sein, dann ein gewichtiges Wort mitsprechen um Siege, um den Titel. Wenn nicht, dann glaube ich, dann könnte es aber auch dann schon die ersten Skandale geben und wir haben auch dann direkt unsere ersten Schlagzeilen 2026.
Na, was ich auch aus. Geht nur nach links oder nach rechts, nach oben oder nach unten für Fernando Alonso. Ist genau meine Meinung auch. Also ich finde es spannend, dass ich die Wünsche von euch durchgelesen habe, wie oft dieser Name kam. Und dann habe ich mich selber auch dabei erwischt, mal drüber nachzudenken, so was wünsche ich mir eigentlich für Fernando Alonso? Und da kam dann auch so immer mehr dieser Punkt raus, ja nochmal ein Rennsieg wäre vielleicht doch ganz nett. Ja, einfach, weil sich dann auch die letzten Jahre gelohnt hätten. Aber unsere Wünsche, die werden wir am Ende dieses Takes euch mitteilen. Erstmal beginnen wir mit euren Wünschen und machen das mit Lukas im Facebook-Chat. Da gibt es ja auch in unserer Starting with F1 Fans Facebook-Gruppe den Facebook-Chat. Da könnt ihr euch austauschen mit vielen, vielen tollen Formel-1-Fans. Lukas schreibt, ich würde gerne lesen, die Formel 1 boomt wieder in Deutschland, beziehungsweise im Detail, dass man mit Audi und Mercedes nicht nur zwei Hersteller hat, sondern beide jeweils Oliver Goethe und Tim Tramnitz fördern und wir wieder einen eigenen Grand Prix bekommen. Das wäre meine Schlagzeile. Ja, der Formel-1-Boom in Deutschland, das ist so eine Sache. Meiner Meinung nach ist der nicht so da, wie man denken würde. Ja, die Formel 1 hat einen grundsätzlich guten Fanstamm und auf Social Media siehst du auch viele deutsche Creator mittlerweile, die sich über die Formel 1 auslassen. Podcasts gibt es immer mehr. Aber das ist, glaube ich, immer noch auf einem Niveau, wo man sagen kann, ja, wenn wir das mit anderen Ländern vergleichen, ist die Formel 1 nicht so im Mainstream und nicht so im Boom und nicht so in der gesellschaftlichen Debatte, wie sie mal war. Und das steht und fällt ein Stück weit auch mit deutschen Herstellern. Deswegen glaube ich schon, dass sehr viel bei Audi liegt, das in die richtige Richtung zu bringen. Weil ich glaube, Mercedes als Marke halt auch gesellschaftlich jetzt nicht diese Strahlkraft hat. Vor allem, also Strahlkraft hat sie schon, verstehe mich nicht falsch, aber die Sympathie. Ja, also es fehlt so ein bisschen die Sympathie für die Marke Mercedes, glaube ich. Und die haben auch keinen deutschen Fahrer. Wenn jetzt Audi wirklich Erfolg haben sollte und so einer wie Nico Hülkenberg doch regelmäßig vorne mitfahren sollte, ich glaube, das könnte nochmal so ein bisschen was auslösen. Was ein Rennen in Deutschland angeht, da müsste echt viel zusammenkommen. Ja, da gibt es auch immer wieder Interviews, Initiativen in Baden-Württemberg, die sich darum bemühen, dass es an den Hockenheimring zurückkommt. Stefano Domenicali, der nochmal gesagt hat, wir sind offen für Deutschland. Aber die deutschen Rennstrecken, die eine Grade-A-Lizenz haben, die wollen sich halt nicht dumm und dusselig zahlen. Da muss halt ein bisschen was bei rumspringen. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn irgendeine Strecke mal ausfällt oder sowas oder es irgendwie spontan zu was kommen sollte, dass man dann sagt, ja, wir versuchen es mal. Dann wiederum ist das Risiko, dass du wenig Karten verkaufst, natürlich riesig. Trotzdem ist vielleicht jetzt genau der richtige Zeitpunkt, wieder einzusteigen in die Formel 1, eben durchs neue Reglement, durch vielleicht auch ein neues gesteigertes Interesse. In Deutschland, muss man bedenken, liegt die Formel 1 auch fernsehtechnisch noch immer hinter der Paywall. Da kann sich in den nächsten Jahren ein bisschen was verändern, wenn die Sky- und RTL-Fusion ratifiziert wird und man vielleicht auch wieder mehr Präsenz im Free-TV hat, was ja der Wunsch auch von RTL ist. Ja, wünschen würde ich es mir auch, dass die Formel 1 wieder mehr in den Boom-Bereich kommt in Deutschland. Ich weiß nur nicht, ob das 2026 passieren wird, Dennis.
Ich denke nicht. Das Problem, was ich da sehe, also natürlich wäre es absolut wünschenswert, einen Grand Prix in Deutschland zu haben und auch, dass Audi mit Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto da direkt eingreift. Das wäre natürlich von Deutschland aus gesehen, für den Hype, Nico Hülkenberg primär, der da wahrscheinlich die Ergebnisse einfahren müsste, damit das Ganze auslöst. Aber eine Sache, die ich im Sport immer wieder feststelle, ist, dass Deutschland sehr schlecht darin ist, einen Hype zu erzeugen in einer Sportart, wo nicht deutsche Mannschaften oder ein deutscher Sportler, die absoluten Überflieger sind, und danach wird das ganz schwer. Die Formel 1 war ein Bilderbuchbeispiel. Ich kann mich wirklich an meine Kindheit erinnern, wenn Formel 1 Rennen waren, da waren bei uns in der Straße original die Schumacher-Fahnen auf dem Balkon gehisst und die Straßen waren leer. Heute sehe ich immer noch sehr wenig, auch wenn schon glücklicherweise mehr Formel 1 Präsenz in Deutschland, aber da gebe ich dir vollkommen recht, noch nicht so wie in anderen Ländern. Und es ist einfach so, in Deutschland brauchst du ein deutsches Zugpferd. Mick Schumacher hätte das sein können. Da hat es aus mehreren Gründen eben am Ende nicht funktioniert. Könnte für die Indycar in Deutschland jetzt ein Boom werden, wenn er da ab diesem Jahr mitfährt. Aber Nico Hülkenberg ist natürlich der Nachteil, er wird höchstwahrscheinlich die Früchte dieser Arbeit bei Audi nicht mehr ernten können, wenn es relativ normal verläuft in der Zeitachse von Audi und die Entwicklung relativ normal ist. Heißt also, dann gibt es wirklich keinen deutschen Fahrer mehr. Mick Schumacher wäre dann schon ein paar Jahre raus aus der Geschichte. Ob man dann noch das machen könnte, ist die Frage. Und dann wird es schwer, in diesen Hype eben auszulösen. Ich würde mich furchtbar freuen, wenn wir ein Rennen in Deutschland bekämen, aber auch da in Deutschland sind die Strecken eben wirtschaftlich gesehen nicht in der Lage, so ein Formel-1-Rennen einfach mal zu bezahlen, weil eben keine staatlichen Zuschüsse oder so kommen. Wir haben mit dem Hockenheim jemanden, der zumindest das Thema mal ambitioniert anspricht, wenn auch die Frage ist, wie viel Ernsthaftigkeit dann dahinter steht, wenn es eben um die Geldverhandlung geht. Ich glaube, es wird schwer. Da wir jetzt mit Tim Tramnitz auch noch unser wahrscheinlich größtes Nachwuchstalent, was wir aktuell in Deutschland haben, dann auch noch mehr oder weniger jetzt durch Red Bull erstmal ja zumindest einen ganz bösen Dämpfer bekommen hat, glaube ich, dieser richtige Hype in Deutschland wird ausbleiben. Ich bin sehr gespannt, wie die deutschen Fans Audi annehmen, wie auch Audi damit umgeht vor allem. Ob sie die Karte auch spielen, so nach dem Motto vom Autohaus, wo vielleicht dann mal irgendwie so Merchandise aufgebaut ist, mal vielleicht ein Showcar oder zumindest mal ein Pappaufsteller von Nico Hülkenberg, ob das gespielt wird oder ob das einfach gar nicht gemacht wird. Also bei Mercedes ist es ja auch so, dass relativ wenig Formel 1 Sachen da jetzt irgendwie täglich ausgestrahlt werden oder gezeigt werden. Ja, und Mercedes wird, glaube ich, relativ wenig helfen, weil da steht im Kopf schon für die meisten, zumindest derzeitigen Formel 1-Fan, dass das eigentlich ein englisches Team ist, was mit dem Stuttgarter Mercedes-Stern da durch die Gegend fährt. Was auch nichts Schlimmes ist, also die machen da wunderbare Arbeit, aber es ist nun mal britisch angehaucht, dieses Team, und ja, von daher bin ich vorsichtig optimistisch, aber ich kann den Wunsch zu 100% nachvollziehen, ich würde mich auch riesig freuen.
Anthony wünscht sich in unserer Telegram-Gruppe einen WM-Kampf wie 2012, Alonso Sieg Nummer 33 und das 12. Team wird verkündet. Das haben wir auch einige Male gelesen, dass man sich das 12. Team wünscht, dass es ein bisschen konkreter wird. Weltmeisterschaftskampf wie 2012, das wäre natürlich riesig. Ja, also das ist 2026, glaube ich, im Bereich des Möglichen, dass es da mehrere Fahrer gibt, die bis zum Schluss auch Weltmeister werden können. Und da lesen wir dann auch zum ersten Mal Alonsos Sieg Nummer 33. Olaf bei Telegram. Hamilton gewinnt in Monza. Bortoleto holt ein Podium in Brasilien und einen WM-Kampf bis ins letzte Rennen. Ja, also für Hamilton in Monza wäre das natürlich ein Riesending, wenn er es mit Ferrari schaffen könnte, dort zu gewinnen. Bortoleto, der wünscht sich die Redemption für Brasilien 2025, wo es nicht gut für ihn gelaufen ist. Bis dahin könnte Audi ja vielleicht sogar in dem Bereich sein, wer weiß das schon. Und ein WM-Kampf bis ins letzte Rennen. Finde ich auch einen schönen Wunsch, diesen WM-Kampf bis ins letzte Rennen. Und das verbindet das ja auch so ein bisschen mit dem, was Anthony gesagt hat, dass du einen WM-Kampf wie 2012 hast. Und ich glaube, 2026 könnte so eine Saison sein. Ne? Wenn du siehst, also je nachdem, wie stark die Motoren sind. Ich glaube, die aerodynamische Entwicklung wird auch eine große Rolle spielen. Aber wenn du alleine merkst, okay, der Mercedes-Motor, der könnte gut funktionieren, hast du ja mit Williams, mit McLaren, mit Mercedes, mit Alpine vier Teams, die in der Lage sein können, da mitzuspielen. Und wenn du alleine diese Teams mal siehst mit den Fahrern, die da fahren, da sind ambitionierte Fahrer dabei, die wissen, wie es geht, die wissen, wo man langfahren muss, um auch wirklich erfolgreich zu sein. Ja, also diesen Wunsch mit dem WM-Kampf bis ins letzte Rennen, ich glaube, der könnte uns erfüllt werden.
Ja, wäre super wünschenswert. Wir hatten es ja dieses Jahr, also das muss man noch mal ganz kurz einmal Revue passieren lassen. Wir hatten noch drei potenzielle Weltmeister in Abu Dhabi auf der Strecke. Also würde ich mir auch sehr wünschen. Ich bin allerdings ehrlicherweise ein bisschen pessimistischer, was das angeht, weil ich die Prämisse vorausgesetzt, dass der Mercedes-Motor vielleicht im ersten Jahr am besten funktioniert, glaube ich, würde das ein Ding zwischen Mercedes und McLaren werden. Bei Alpine und Williams tue ich mich da schwerer, auch wenn ich es natürlich ultra cool finden würde, wenn die gerade diese beiden Teams da auch mitkämpfen würden. Ich persönlich erwarte tatsächlich, dass es eher im ersten Jahr relativ einseitig wird, vielleicht auch kein spannender WM-Kampf. Aber wenn wir es kriegen würden, würde ich sofort unterschreiben. Ich finde, das war das, was auch uns ein bisschen an dieser langen Saison jetzt 2025 gehalten hat, dass bis zum Schluss nicht klar war, wer macht es jetzt, wer wird Weltmeister. Und auch dieser Wunsch mit einer WM-Entscheidung wie 2012 würde ich nehmen. Wird natürlich ultra spannend, wenn dann doch die Motoren vielleicht aber auch relativ gleich alle sind und dann eben wirklich ein Team wie Audi da mitmischen kann. Natürlich Ferrari, die ja eigentlich immer zumindest ein Kandidat sind, ein solides Auto zu haben. Honda, wir haben ja gerade gesagt, Fernando Alonso. Also ich bin voller Hoffnung, dass es so wird. Ich bin vielleicht ist es aber auch einfach nur, dass mit 2014 zu sehr im Kopf rumschwebt, wo es dann doch ein relativer Durchmarsch war. Blicken wir positiv, sagen wir, wir kriegen das, wir kriegen das.
Dann kommen wir zu den nächsten Wünschen, und zwar den von MZ in unserer Telegram-Gruppe Starting Grid Fans. Träumerei, Audi wird das neue Braun GP und Hülkenberg der neue Button. Realistischer WM-Kampf, der unter anderem Alonso und Hamilton involviert. Norris bestätigt seine Ambitionen und ist stärker als Oscar Piastri. Audi wird das neue Braun GP und Hülkenberg der neue Button. Das wäre natürlich die krasseste Story, die man schreiben könnte dieses Jahr, ne?
Jetzt muss ich ein bisschen unken natürlich, weil würde passen. Also wenn ich einem Team zutraue, nach einem Jahr den Stecker wieder zu ziehen, dann ist es Audi. Aber ja, nichts ist unmöglich, würde man bei Toyota zumindest sagen. Aber klar, also ganz ehrlich, man hat ja, und das ist auch das, wo ich mir nochmal bei Audi drüber Gedanken gemacht habe, man hat ja mit Sauber, man ist ja anders als die Cadillac eben in ein bestehendes Team mehr oder weniger aufgegangen. Das heißt, man hat eine gesunde Basis, das muss man auch sagen nach 2025. Sauber hat sich aus diesem absoluten Desaster doch sehr gut rausgekämpft, ist letztes Jahr noch um Punkte gefahren. Und wenn dieser Motor zündet, und Motoren bauen kann man im Volkswagen-Konzern, auch im Motorsport, das haben Porsche und Audi eindrucksvoll bewiesen in der Langstrecke. Strecke, dann ist natürlich einiges möglich. Und ich glaube, mit Nico Hülkenberg als wirklichem Formel-1-Veteran, der schnell ist, der erfahren ist, und mit Gabriel Bortoleto, der ultra viel Talent hat, kann man sicher auch einen Überraschungsmoment landen. Also von daher würde ich es nicht ausschließen, ehrlich nicht.
Und ich finde es auch schön, dass MZ mit reinbringt, dass Alonso und Hamilton involviert sind in den WM-Kampf. Das wäre ja auch nochmal eine Story, dass so die beiden Granden gegeneinander fahren und eine Weltmeisterschaft.
Dann fliegen die Krückstöcker durchs Fahrerlager, wenn es da mal kracht.
Bis einer mit dem Rollator kommen muss. So, weiter geht's mit Frank. Der hat bei Telegram auch einige Wünsche reingeschrieben. Eine super Saison von Williams. Audi steigt großartig ein. Verstappen bleibt konkurrenzfähig. Ferrari, Mercedes auch. Sowie weitere gute Rennen der Rookies aus dem letzten Jahr, also wenn man die noch so nennen möchte. Und die Einsicht der Altgedienten, vielleicht doch endlich mal 3 Cockpits für Nachwuchstalente freizumachen. Sind auch spannende Wünsche bei. Erstmal Williams. Ich glaube, das ist auch ein Wunsch, den viele haben, dass Williams diese positive Form aus dem letzten Jahr mitnehmen kann. Stärkerer Mercedes-Motor, da wissen wir ja auch, was 2014 passiert ist, dass Williams da mal so richtig steil gegangen ist. Und man hat mit Carlos Sainz und Alex Albon, der frisch Verlobte Alex Albon, Gratulation auch von uns an dieser Stelle, 2 Fahrer, die wissen, wie es geht, und insbesondere Carlos Sainz, der ja Albon immer mehr den Rang abgelaufen hat im Laufe der Saison 2025. Und wenn der Lunte riecht, der Carlos Sainz, dann wird der zuschlagen. Dann wird der da um die Siege mitfahren, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Deshalb, also der Williams-Wunsch, den halte ich für gar nicht unrealistisch dieses Jahr.
Definitiv. Also Williams ist natürlich ein Team, was jetzt mit auf dem Fahrermarkt richtig gut aufgestellt ist, was sich eben gerade in der Entwicklung wirklich vorantreibt und in der Superentwicklung nimmt. Es muss viel aufgeräumt werden. Es ist in den letzten Jahren viel schief gelaufen, aber es kann wieder einiges passieren. Es kann natürlich sein, wenn der Mercedes-Motor wirklich gut ist, dass man so ein 2014er Erlebnis nachträglich bekommt. Man darf ja auch nicht vergessen, damals hat es ja eigentlich auch schon sehr viel kaschiert, was bei Williams eigentlich schon schief gelaufen ist, und man ist trotzdem wirklich vorne mitgefahren. Also von daher jetzt, wo im Team viel mehr passt und ja, dann aber dafür auch der Motor vielleicht dann passend ist, dann sind die Zeichen eigentlich noch besser. Ich bin, wie gesagt, das habe ich ja gerade gesagt, vorsichtig optimistisch, ob das klappt, dass man auf einem Level mit Mercedes und McLaren wirklich dann mitfahren kann. Wünschen würde ich es mir allemal. Ich glaube, das Team hat es extrem verdient. Ist auch durch ein langes Tal gegangen. Es wäre einfach eine Feel-Good-Story. Und man muss sagen, im Vergleich zu Alpine hat man als drittes Team mit dem Mercedes-Motor wirklich eine sehr, sehr starke Fahrerpaarung. Alpine hat mit Pierre Gasly einen, wo ich sage, der kann auch einen Rennsieg. Das kann er. Aber Williams hat ein Duo, was ich glaube, was wirklich dann auch ein bisschen mehr kämpfen könnte.
Werden wir natürlich auch im Laufe der nächsten Wochen, wenn wir Saisonvorbereitungen und sowas beobachten, wenn wir auch unsere Saisonvorschau machen, auch die Teamduelle ein bisschen einordnen. Deswegen ein kleiner Teaser von Dennis für die nächsten Wochen hier bei Starting Grid. Also abonniert den Podcast, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, wo auch immer ihr Podcasts hört. Lasst uns gerne Rezension da und bewertet den Podcast da, wo ihr ihn bewerten könnt, und dann verpasst ihr keine Ausgabe. Insbesondere, wenn ihr bei Spotify auf die Glocke haut. Ja, das könnt ihr da auch machen, könnt ihr Benachrichtigungen einschalten. Denn jeden Montag gibt es Starting Grid für euch, und sobald die Ausgabe online ist, gibt es dann eine Benachrichtigung auf euer Endgerät. Kommen wir zu den nächsten Wünschen, und zwar den von Philipp in unserer Telegram-Gruppe. Ich würde mir wünschen, dass Ferrari ein deutlich besseres Auto baut, Leclerc um die WM mitkämpfen kann und Hamilton sich würdig mit einem Sieg verabschiedet. McLaren soll in der PR einen einheitlicheren Job machen und die Papaya-Rules begraben. Keiner der neuen Motoren soll totaler Murks sein. Eine WM, die auch im letzten Saisonviertel noch spannend ist, und am besten ein ganz neuer Weltmeister. Wie ich finde, auch schöne Wünsche von Philipp. Insbesondere, dass keiner der Motoren Murks ist. Und ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber diesen Wunsch hatte ich auch auf dem Zettel für mich. Das wäre schon gut. Ich wünsche mir wirklich, dass kein Motor komplette Grütze ist, damit man ein halbwegs enges Feld hat, weil klar, es wird viel auf die Aerodynamik auch ankommen und auf das, was man über die Saison gesehen so entwickelt, ans Auto baut. Aber ich möchte nicht, dass einer komplett hinten rumfährt. Natürlich, Cadillac ist in der Gefahr, dass das passieren wird. Ich finde auch Haas ist in der Gefahr, dass sie wieder ordentlich nach hinten durchgereicht werden. Wir wissen nicht, wie es mit Honda läuft. Wir wissen nicht, wie es mit Red Bull Powertrains läuft. Aber das ist schon, finde ich, ein Wunsch, der über die Saison gesehen uns sehr, sehr viele schöne Rennen und spannende Geschichten bieten könnte, wenn die Motoren mal grundsätzlich alle auf einem Niveau sind, wo man sagen kann, die sind konkurrenzfähig alle miteinander.
Das wäre wirklich wichtig, weil ich glaube, das wäre auch für dieses Projektteam Nummer 11 wirklich eine Katastrophe, wenn wir dann eben ein Team hätten, was ganz hinten abstinkt. Im schlimmsten Fall noch das neue mit Cadillac.
12 meinst du?
Ja, ich meine jetzt generell erst, also ich meine überhaupt dieses, dass wir jetzt ein 11. Team haben. Wenn wir dann direkt aber die Geschichte haben, dass 10 davonfahren und 2 irgendwie sich 6-mal überrunden lassen, dann haben wir einfach, was das angeht, ein Problem. Und ich bin bei den Wünschen wirklich, also ich finde die Wünsche alle echt gut. Ich glaube, dieses Motorenthema wird wichtig, weil eben eine komplett neue Philosophie ist und die muss passen. Ich denke, wir haben allerdings Hersteller mittlerweile in der Formel 1, die eigentlich wirklich einen guten Job machen. Für mich wäre tatsächlich das größte Fragezeichen wirklich Red Bull, was dieser Red Bull Powertrain Motor dann wirklich zustande bringt mit der Hilfe von Ford, weil Ford eben lange, lange raus war, Ford im Motorsport eigentlich auch sehr, sehr wenig präsent ist. Also wir würden jetzt, vor ein paar Jahren ist man in Le Mans mitgefahren, in der GTI-Klasse, dann hat man noch den Mustang als GT3, aber also groß auffallen tun sie mir im normalen Rundstreckensport, abgesehen jetzt von der Rallye vielleicht, nicht mehr wirklich. Und das ist eine sehr gewagte Kombo, das kann aufgehen, ganz klar. Also Red Bull Powertrains wird sicher damals auch einige gute Mitarbeiter von Honda und so an Land gezogen haben und vielleicht auch von anderen Motorenherstellern. Ford wird sicher auch seine Expertise aus dem Straßenverkehr haben im Hybridbereich, aber das zusammenzubringen wird schwer. Und das ist für mich tatsächlich das größte Fragezeichen, Red Bull Powertrains.
Werden wir auch später noch drüber reden, wenn wir dann über den Red Bull sprechen, wie dieses Motorenprojekt so anläuft. Kommen wir zu den Wünschen von Falco. Der ist ja übrigens der Macher dieses Wunschsegments. Also nochmal vielen Dank an dich, Falco. Du hattest die Ideen unserer Telegram-Gruppe. Das ist uns auch wichtig, dass wir die Ideen von euch für den Podcast auch einbinden wollen dieses Jahr. Das heißt, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr Ideen habt, was wir mal machen sollten, schreibt sie uns gerne bei unsere Gruppen, schreibt sie uns gerne per E-Mail an kevin.scheuren@meinsportpodcast.de. Dann binden wir das sehr, sehr gerne ein. Soll ein Podcast sein, wo ihr auch dieses Jahr, insbesondere dieses Jahr, wo wir diesen 10-jährigen Geburtstag feiern, echt dauerhaft Spaß dran habt und ihr auch so ein bisschen mehr Input geben könnt in das, was wir so machen. Wir werden auch noch einen Aufruf starten, wie wir denn unsere Analysen der Rennen gestalten sollen, was euer Wunsch ist, weil wir versuchen ja immer jedes Jahr ein bisschen was anders zu machen. Letztes Jahr haben wir über Gewinner und Verlierer gesprochen an einem Wochenende. Das soll dieses Jahr nicht so gemacht werden, aber das an geeigneter Stelle dann mit euch oder für euch auch mit der Möglichkeit, eure Wünsche einzubringen. Also Falco, der hat viele Wünsche für das Jahr 2026, aber soll er auch haben. Alonso holt Sieg 33 und kann mit Highlights wie in 2023 aufzeigen. Audi holt ein erstes Podium. Cadillac holt mehrfach Punkte in der ersten Saison. Der WM-Kampf auf der Strecke Max gegen Russell. Wunschdenken wäre Alonso gegen Max in der WM, bleibt wegen der neuesten Aston Martin-Schwäche wohl zu extremes Wunschdenken. Ein ausgeglichenes Feld, sodass ein Fahrer je mindestens von Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull im WM-Kampf ist. Alpine fährt wieder in Blau und Gelb durch Mercado Libre als Sponsor und holt Podium mit Gasly. Die ersten vier Teams gleich auf im Rennen und Quali. Sainz schlägt Albon so stark, dass Albon 2026 das Team verlässt. Hamilton verkündet seinen Rücktritt und fährt die Saison nicht zu Ende. Das als Wunsch ist schon hart. Und Team 12 wird konkreter, so wie Mohammed bin Sulayem verlässt die vier Wünsche. Ja, also wie gesagt, das sind ja die Wünsche, da haben wir nachgefragt. Einige sind unrealistisch, glaube ich, wie zum Beispiel, dass Mohammed bin Sulayem die FIA verlässt. Also den muss man da wahrscheinlich raustragen, und zwar im Sarg, ja, dass der da die FIA verlässt. Also das wird nicht passieren. Team 12, also könnt mir schon vorstellen, dass das konkreter wird dieses Jahr nochmal, dass vielleicht der ein oder andere Hersteller hellhörig wird und sagt, das würden wir uns vorstellen können in den nächsten Jahren. Schön finde ich auch hier wieder der Wunsch nach dem ausgeglichenen Feld, ne, dass man halt wirklich Fahrer von Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull im WM-Kampf hat und dass er auch Williams auf dem Zettel hat. Ja, also grundsätzlich merkt man das bei Falco, finde ich auch, dass er Williams auf dem Zettel hat. Er wünscht sich immer sehr, dass Aston Martin erfolgreicher wird. Deswegen kann ich auch verstehen, warum er Alonso gegen Max im WM-Kampf haben möchte. Ja, wie ich finde, viele gute Wünsche dabei bei Falco. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass 1 bis 2 Wünsche von diesen Wünschen erfüllt werden am Ende der Saison.
Ich habe jetzt nur eine, vielleicht kannst du mich da abholen. Die neue Schwäche von Aston Martin, war das bezogen auf diese Gerüchte glaub, aktuell die mit dem Honda-Motor?
Okay. Genau, mit dem Honda-Motor und auch mit dem Übergewicht, mit dem man.
Ja, okay. Ja, wie gesagt, abwarten und Tee trinken. Ich glaube, ein paar Kilo mehr machen Alonso nichts auf. Die holt der Fahrerisch schon wieder raus. allgemein, ich glaube, das zeigt sich. Die Leute wollen Spannung. Die wollen vor allen Dingen ein, und das ist auch so das, was ich immer cool finde, eine bunte Startaufstellung. Also nicht aufgereiht nach Teams, dass es aussieht wie so ein Werbefoto. Alles durchgemischt. Viele Leute dabei. Wir wollen Geschichten und Falco trifft da bei sehr vielen Sachen den Nagel auf den Kopf. Max Verstappen wird ein spannendes Thema. Denn wenn meine These eintritt mit dem Red Bull Powertrain, dass das was werden könnte, dann haben wir vielleicht einen WM-Kampf ohne Max Verstappen. Das wäre auch eine ganz neue Situation und würde dann auch Chancen bieten. Ja, Aston Martin, das sind, glaube ich, so ein bisschen jetzt die Zünglein an der Waage. Was schafft Honda mit Aston Martin? Was schaffen Ford und Red Bull Powertrains? Und wenn die es hinkriegen, ein gutes Auto, ein gutes Paket zu schnüren mit Auto und Motor, dann könnten wir diese Spannung wirklich haben. Wenn sie auf Augenhöhe mit den Mercedes-Teams sind, dann haben wir da schon mal ein paar Kaliber, die wirklich um die WM fahren können, um Siege fahren können erstmal. Und dann wird sich das rauskristallisieren. Also ich glaube auch, dass Falco da an vielen Stellen Punkte trifft, die komplett realistisch auch sind, also eintreten können. Und ich wünsche gerade unserem Prediction Man Falco, dass so viele seiner Wünsche wie möglich eintreffen. Er hat's verdient.
Korrigiere mich, aber ist BWT immer noch Sponsor bei Alpine?
Ja.
Deswegen, ich glaube leider, Falco, dass mit dem blau-gelben Alpine wird schwierig. Dann kommen wir zu Spotify. Der Sesselfurzer oder die Sesselfurzerin, man weiß es nicht genau, wünscht sich 10 verschiedene Rennsieger. Das ist auch ein Statement. 10 verschiedene Rennsieger auf 24 Rennen, das wäre schon ein deutliches Zeichen, dass das Feld ausgeglichen ist. Würde ich aber nehmen. Das würde nämlich bedeuten, dass wir wirklich bis zum Ende der Saison einen spannenden WM-Kampf haben werden, dass da keiner vorwegfahren wird. Dann hat Sarah bei Spotify geschrieben, Fernando Alonso wird Fahrerweltmeister. Neue Rennsieger in neuen Teams, zum Beispiel Sainz, Alonso, Antonelli. Lando Norris beweist sich, Antonelli macht eine exzellente zweite Saison. Ferrari nicht unbedingt als Top-Team. Da habe ich aufgehorcht bei Sarah. Aston Martin und Williams werden in den Constructors P5, also punktgleich vielleicht sogar. Mercedes wird Konstrukteursweltmeister. Viel passiert auf dem Fahrermarkt. Gute Boliden, 5 Regenrennen oder Qualifikationen und keine andauernden DRS-Trains. Ja, die werden wir ja eh nicht mehr haben, DRS-Trains, weil es so gesehen kein DRS mehr gibt. Wir sind selber natürlich total gespannt darauf, wie die aktive Aerodynamik, also welchen Einfluss das haben wird. Auch das wissen wir noch nicht. Ne? Wie wird das Hinterherfahren sein, wenn du Frontflügel und Heckflügel aufmachen kannst? Wie wird der Einsatz von, Mar-Mode ist es ja nicht mehr, ich weiß gar nicht, der Override-Mode oder wie hat man den jetzt genannt? Also Push-to-Pass im Grunde genommen, mit dem man arbeiten kann. Also das wird spannend sein. Sarahs Wunsch nach Antonellis exzellenter zweiter Saison, den spiegel ich, weil es ist natürlich jetzt auch so eine Situation, es laufen super viele Verträge für 2027 ab und die Silly Season wird extrem. Also ich glaube, das wird eines der maßgeblichen Themen ab Sommer, wer wohin wechselt, das wird aggressiv, das wird nervig, das wird heftig, weil da wird mal richtig die Gerüchteküche angeheizt und die Berater werden mal so richtig die Medienhäuser ansteuern, um Gerüchte zu streuen. Da müssen wir auch immer darauf achten, dass wir uns dann nicht irreführen lassen und so, aber das wird spannend. Und das betrifft dann auch so einen wie Antonelli, der jetzt in seine zweite Saison geht, das betrifft einen wie Oliver Berman, da haben wir noch Isaac Hadjar. All die Fahrer, die sich letztes Jahr in der Formel 1 bewiesen haben, die auch gezeigt haben, dass sie es drauf haben, aber eben auch viele alternde Stars, die eventuell nach 2026 nicht mehr in ihrem Cockpit sitzen oder Fahrer, die so irgendwo in der Mitte liegen, wie ein Esteban Ocon. Ja, ich glaube, dessen Zeit in der Formel 1 könnte auch je nach Saisonverlauf enden. Also trotzdem, bei Kimi Antonelli spiegel ich es, da würde ich mir auch wünschen, dass er nochmal zulegt, weil ich glaube, dann könnte er auch im Mercedes-Team-Duell gegen George Russell mal so ein paar Spitzen setzen. Ich glaube zwar immer noch, dass Russell der Bessere ist von den beiden, aber so hin und wieder mal so einen kleinen Schlag zu setzen, das würde mich aus Antonellis Sicht auf jeden Fall mal richtig freuen.
Ja, das muss er mehr oder weniger, glaube ich, auch. Denn wenn dem Vernehmen nach eben dieser Mercedes vielleicht ein Weltmeisterschaftskandidat ist, dann ist er gut daran gelegen, Stiche zu setzen, damit nicht in eine ähnliche Konstellation kommt wie damals Valtteri Bottas. Denn George Russell ist aktuell der schnellere Fahrer im Team und da wird er Gas geben müssen, sich dranhängen. Ich glaube aber auch, das Talent hat er. Ja, zu den anderen Wünschen, die dann noch bei waren, also Ferrari wird kein Top-Team, hast du, glaube ich, gesagt. Klar, das verletzt den Kevin, das
Das kann ich, das habe ich auch kommentiert bei Spotify. Da hat sie mich verloren. Also da war es dann vorbei.
Ja. Ja,
ich möchte mich nicht so fühlen wie du die letzten Jahre.
Touché. Aber weißt du, was der Vorteil ist? Wenn dann mal ein Rennsieg rumkommt, so wie 21, dann feierst du. Dann feierst du, dann ist das wie Weihnachten, Ostern und Namenstag zusammen. Also von daher, ja, also wie gesagt, Ferrari ist ein Fragezeichen, ganz klar. Dass sie aber komplett abstinken, da müsste, glaube ich, schon viel, viel passieren. Und ich glaube, dann hätten wir auch einen sehr, sehr großen Clash in der Formel 1. Ja, Antonelli, jetzt habe ich ein bisschen, was hatten wir noch? Gib mir noch mal kurz einen kleinen Punkt. Ich hatte noch einen im Kopf, den habe ich mir jetzt.
Mehrere neue Rennsieger in neuen Teams.
Ah, genau, die mehrere neuen Rennsieger. Ja, ich überlege gerade, wer fehlt uns denn da noch? Also Kimi Antonelli fehlt uns als Rennsieger noch vorne. Nico Hülkenberg natürlich, aber viele fehlen Sainz. Gar nicht mehr, ne? Sainz? Ja gut, Sainz hat ja schon.
Von den ersten, die gewinnen müssen.
Ja, generell, ne? Also wir haben ja schon einige, die jetzt Rennsiege gefeiert haben in den letzten Jahren. Es war ja doch ein bisschen durchgemischt, ne? Sainz, klar. Hamilton für Ferrari, Sainz für Williams, ja, klar. Aber wie gesagt, da, ich bin ja, die Frage ist ja auch, wie strapazierfähig sind die neuen Aggregate? Also vielleicht werden wir dann auch mal wieder mal Rennen haben, wo auch mal echt ein Motor hochgeht, wo wir da Probleme kriegen oder irgendwie elektronische Probleme da sind. Auch die aktive Aerodynamik, du hast ja gerade schon angeteasert, die wird auch, also Gott bewahre, dass die mal vor einer Kurve nicht zugeht oder so, dann könnte tatsächlich auch was passieren, aber auch wenn die mal zum Beispiel nicht öffnet, ich gehe davon aus, dass so ein Mechanismus eher in den Sicherheitsmodus geht, dass sie nicht öffnet, als dass sie nicht schließt, von daher, was ist, wenn die mal auf der Geraden zumacht und du wirst da durchgereicht, also es sind viele Fragezeichen, weshalb ich mir vorstellen könnte, dass wir wirklich ein paar verschiedene Sieger generell haben werden und auch ein paar Überraschungssieger, die mal eben so ein Chaosrennen, die wir vielleicht dann mehrheitlich wieder haben, ausnutzen können. Und Regen, genau, Regen war der Punkt, der angesprochen wurde. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich das neue Reglement eben bei Regenrennen dann darstellt. Die Ground-Effekt-Autos waren jetzt nicht die idealen Autos für Regenrennen. Mal sehen, wie wir das bei den neuen Autos dann haben werden. Ich weiß nicht, was ist denn deine Erwartung zum Thema Regen?
Ich kann es nicht einschätzen. Also meine Hoffnung ist da, dass diese Gischt vor allem durch die Unterböden gekommen ist und dass dieser Saugfaktor jetzt nicht mehr so aggressiv ist, dass auch die Gischt nicht mehr so aggressiv sein wird und dass auch Pirelli entgegenkommen wird, dass diese Diskussionen um den Regenreifen aufhören, weil das haben ja viele missverstanden, ne? Also der Regenreifen, glaube ich, war, ich meine, klar, es ist kein idealer Regenreifen in der Formel 1 und dadurch, dass du diesen Regenreifen auch nicht mehr in die Reifenheizdecken packen kannst, ne, die sind natürlich kalt, wenn du die rausholst dann. Das ist ein Problem und trotzdem glaube ich, dass vieles vom Unterboden kam und wenn eben dieses Problem gelöst ist, dass man da auch hoffentlich besser im Regen fahren kann. Also das ist auch ein Wunsch von mir. Da gehe ich mit Sarah mit, was zumindest das angeht. Dann Instagram. Haben wir auch viele, viele Wünsche bekommen. Fangen mit Lollipop3TV an. Ich hätte mehrere Wünsche. Erstens Fernando Alonso als Weltmeister. Zweitens ein oder mehrere neue Rennsieger. Drittens Aston Martin, Red Bull, Ferrari, Mercedes und McLaren fahren um den Titel. Ist zwar unrealistisch, wäre aber super interessant, weil man dann nie weiß, was als nächstes passiert. Also da vereint Lollipop viele, viele Wünsche, die wir schon gehört haben. Dom Blue hat uns geschrieben, das lassen wir einfach mal dann auch so stehen, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Wunsch. Dom schreibt, mein Wunsch geht raus an die Formel 1 Community und Fans. Ich wünsche mir mehr Neutralität, mehr Respekt untereinander, nicht nur unter Fans, auch den Fahrern gegenüber. Kein Fahrer, kein Team, niemand sollte ausgebuht werden. In Mexiko und Brasilien ging mir das gehörig auf die Nüsse und der Hate gegenüber Lando machte mich fassungslos und das von sogenannten Formel 1 Fans. Endgültig hatten sie den Vogel abgeschossen, als in Katar Lando an Kimi vorbeiging. Diese Welle an Hass Kimi gegenüber war enorm und diese sogenannten Formel-1-Fans sind für mich keine Fans. Wenn jemand A sagt, sollte nicht gleich B sagen, ohne A richtig zu hinterfragen. Diese Art ist einfach nur hässlich. Formel-1-Fahrer sind keine Maschinen, sie sind in erster Linie Menschen mit Gefühlen. Der eine mehr, der andere weniger. Der eine mehr sensibel, der andere weniger. Jeder Mensch gehört respektiert, egal ob obdachlos oder Formel-1-Fahrer. Kein Mensch hat Hass verdient. Mehr Liebe, weniger Hass. Respektiert Menschen auch in den sozialen Medien. Da gehen wir natürlich komplett mit, lieber Dom. Vielen Dank für diesen wunderbaren Wunsch. Marc-Philipp Ehlert bei Instagram. Die Safety-Car-VSC-Regel wird an die aus der Formel E angepasst. Ab einer bestimmten Länge dieser Phase werden hinten noch Runden drangehangen. Ja, ist ein schöner Wunsch, ist ein frommer Wunsch, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Dadurch, dass die Formel 1, was den Zeitplan angeht, so scharf reglementiert ist und die TV-Stationen natürlich auch ihre Zeiten gebucht haben, befürchte ich, dass das so nicht kommen wird. Also ist ein guter Wunsch. Ich finde diese Regelung auch sinnvoll, aber in Zeiten, wo du nicht nachtanken kannst, in Zeiten, wo sehr viel Geld fließt für sehr viel klare TV-Zeiten, befürchte ich, Marc-Philipp, wird dieser Wunsch nicht in Erfüllung gehen. Auch wenn er wirklich ein guter Wunsch ist. Genauso wie der von Chris. Und Punkt Mar 84, Charles Leclerc wird Weltmeister. Nach fast 20 Jahren schafft es Ferrari endlich wieder nach ganz oben. Na, Chris, will ich nehmen, den Wunsch. Sören-3314 bei Instagram schreibt, an der Spitze wünsche ich mir einen spannenden Dreikampf zwischen McLaren, Red Bull und Ferrari. Für Audi hoffe ich auf einen guten, mindestens mit regelmäßigen Punkten. Und auch Cadillac drücke ich die Daumen, dass es zumindest nicht so ein Desaster wie bei den glorreichen drei ab 2010 wird. Für das Sprint-Qualifying wünsche ich mir ein Comeback des Einzelzeitfahrens. Einerseits mochte ich dieses Format sehr, da Fehler direkt hart bestraft wurden. Andererseits würde eine Varianz zum regulären Qualifying sehr begrüßen. Da reden wir, Sören. Ich muss sagen, gerade im Sprint, und wir haben ja wieder die Sprintrennen dieses Jahr, die gehen ja auch nicht mehr weg, diese Doppelung der Qualifikation, also dass du wirklich SQ1, SQ2, SQ3 an einem Tag und dann Q1, Q2, Q3 am anderen Tag hast und du schon einen sehr guten Eindruck davon bekommst, wie die Rollenverteilung an diesem Wochenende sein wird, außer du hast wirklich ein Wetterchaos. Ich finde die Idee, Dennis, dass man das Sprint-Qualifying ein bisschen revolutioniert und in Richtung Einzelzeitfahren geht. Ich bin ja eh ein großer Fan vom Einzelzeitfahren und würde mir ein Comeback auch wünschen, auch wenn ich und Sören, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ist jetzt nicht die breite Masse, die sich Einzelzeitfahren zurückwünscht. Es war jetzt auch nicht immer, war nicht mal die heißesten Qualifikationen, aber es ist zumindest mal was anderes. Man testet ja viel in der Formel 1. Also für Sprintrennen zu Einzelzeitfahren zurückzukehren, fände ich cool.
Ich bin ganz ehrlich, ich habe das Einzelzeitfahren geliebt, diese deswegen, kurze Epoche.
Deswegen sind wir ja auch in diesem Podcast, ne? Wir wissen einfach, was andere mag.
Richtig, ich habe es geliebt. Ich bin, ein einziger Stolperpunkt, den ich jetzt sehen würde, weil es, finde ich, heute noch mal extremer ist, zumindest gefühlt als damals, vielleicht nimmt man es heute aber auch nur mehr wahr, ist natürlich das Thema Track Evolution. Das heißt, du müsstest vorher eine Session haben, wo du wirklich die Reihenfolge halt in einem offenen Wettkampf, also in einer kompetitiven Session erfährst und dann schickst du die Leute fürs Einzelzeitfahren raus. Oder du machst es halt, aber dann wird es vielleicht zu sehr Eingriff, dass du dann den Turnaround machst, dass du eben die sich am besten qualifiziert haben, in Anführungszeichen, als erstes rausschickst auf die kalte Strecke und dann die letzten eben. Ja, ist natürlich auch eine Frage, wie nah die Teams wirklich beieinander sein werden, aber ich gebe euch beiden vollkommen recht, es muss was passieren. Also diese Sprintwochenenden, SQ, normale Qualifikation, ich kann es nur von mir selber sagen, auch gerade wenn wir beispielsweise danach aufnehmen und ich die Folge mache, also sich da nochmal durchzuwühlen und du weißt gar nicht, es ist Sonntagabend und du weißt schon gar nicht mehr, was ist Freitag eigentlich passiert, weil du gar nicht mehr weißt, in welcher Session war das jetzt, und wenn du da was anderes reinbringst, und ich glaube, der Formel 1 wäre ja auch daran gelegen, das nochmal vielleicht ein bisschen aufzupeppen, vielleicht auch ein bisschen mehr so zu darzustellen, dass du es auf Social Media ein bisschen mehr promoten kannst, dass du es eben kurz hältst, eine Runde knackig, und von daher glaube ich, das wäre ein sehr guter Ansatz, über den ich mich persönlich sehr freuen würde.
Instagram, weiter geht's mit JPP793. Mein größter Wunsch wäre die Rückkehr von Ferrari auf die Siegerstraße. Kein Team vereint Mythos und Leidenschaft wie das springende Pferd. Es ist endlich mal wieder an der Zeit. Kevin, der Hinz auf Instagram. Im Prinzip geht es für mich zwei Wünsche für die kommende Saison. Audi soll gut reinstarten, und da wäre so eine Geschichte cool wie: Audi holt in einem chaotischen Rennen im verregneten Brasilien sein erstes Podium. Das sollte dann natürlich Bortoleto holen. Der andere Wunsch wäre, dass Lewis Hamilton seine Zeit bei Ferrari zu einem versöhnlichen Ende bringt mit 2 bis 3 Siegen. Am liebsten mit einem Sieg in Monza, nachdem er dann verkündet, dass er aufhört. Ja, auch zwei Wünsche, die ich gut nachvollziehen kann. Erstmal finde ich auch wichtig, dass Audi gut reinstartet. Ich glaube, das wäre für die Marke ein wichtiges Zeichen. Das wäre auch für den Markt ein wichtiges Zeichen und auch für die Formel 1 ein wichtiges Zeichen, dass so ein großer Hersteller wie Audi direkt richtig gut mit dabei ist. Ich glaube, bei Cadillac hat man einfach, weil man weiß, dass dieses Team komplett neu in die Formel 1 kommt. Anders als bei Audi. Das darf man ja nicht vergessen. Audi fußt auf die Basis von Sauber. Klar, der Motor, den baut Audi neu, aber das grundsätzliche Know-how in der aerodynamischen Entwicklung ist natürlich gegeben durch Sauber und durch die Infrastruktur. Bei Cadillac findet sich das alles noch, deswegen kriegt Cadillac, glaube ich, auch, wird zwangsläufig bei uns auch mehr Welpenschutz bekommen über die Saison gesehen. Und auch der Wunsch, dass Hamilton zumindest ein versöhnliches Karriereende bekommt, weil ich glaube, die Chancen, dass es die letzte Saison der Formel-1-Karriere von Lewis Hamilton ist, die stehen leider ziemlich hoch. Also das ist halt, da ist, wie gesagt, Wunsch mehr Vater des Gedanken, dass Lewis Hamilton jetzt um die Weltmeisterschaft mitfahren wird in dieser Saison. Und das wird natürlich irgendwann die Frage zwangsläufig aufmachen, wie geht's mit Lewis Hamilton in der Formel 1 weiter? Und da natürlich Sieg in Monza und dann zu sagen, ich höre auf, das wäre auch sowas, wo ich Lewis Hamilton sehe. Also entweder bei dem Sieg in Silverstone oder bei dem Sieg in Monza zu sagen, nach dieser Saison ist Schluss für mich in der Formel 1. Es war eine tolle Karriere und wäre ja auch ein mystischer Ort, wenn das in Monza machen würde. Also zwei coole Wünsche von Kevin.
Ja, definitiv. Erstmal liebe Grüße an Kevin, mein Kollege aus dem Ruhrgebiet hier. War ja auch mit uns in Oberhausen. Ja, Lewis Hamilton, die Zeit, das muss man so sagen, die geht vorbei. Da werden wir dann irgendwann einen der größten dieses Sports verabschieden. Und ich wünsche ihm von tiefstem Herzen, dass es eben diesen versöhnlichen Abschluss gibt, weil ich es schade fände und ich glaube, seine kurzfristige Reputation sehr darunter leiden würde, wenn das jetzt komplett in die Hose gibt. Ich glaube, wenn wir in 10, 15 Jahren auf Lewis Hamilton zurückblicken, dann wird er diesen Respekt auch bekommen, den er verdient hat. Aber kurzfristig wird man ihn dann eher ein bisschen kritischer sehen wahrscheinlich, als der es bei Ferrari nicht geschafft hat. Von daher, das wünsche ich ihm auch. Das wäre wirklich sehr schön und vielleicht auch für dich dann nochmal persönlicher Abschluss. Es war ja dein Match und es ist bis jetzt nicht so ausgegangen. Und ich kann das ja wirklich nachfühlen, weil mein Match ja 2021 mit Alonso und Alpine auch so aufkam. Ich weiß, was man da für Hoffnung hat, wie man sich dann da noch mehr reinfiebert und was das mit einem macht und auch was passiert, wenn sowas zu Ende geht, wie traurig das einem machen kann und wie viel kurzfristig, wie viel Spaß das einem auch nehmen kann. Und von daher kann ich nur jedem Ferrari-Fan, jedem Lewis Hamilton-Fan wünschen, dass man da versöhnlich abschließt, also dass er um die Weltmeisterschaft fährt. Das sehe ich persönlich nicht. Ich glaube, wenn Ferrari ein Auto haben sollte, was um die WM fährt, dann wird das Charles Leclerc sein, der in den WM-Kampf geht. Aber ein Rennsieg, wenn du den nochmal hast, vielleicht wirklich auf so einer Prestigestrecke wie in Monza oder in Silverstone oder vielleicht auch Suzuka, das wären Sachen, das wäre eine schöne Story und die hätte Lewis Hamilton auch verdient. Er hat uns mehr oder weniger auch diesen Formel-1-Film geschenkt, dann wünsche ich ihm auch, dass sein Leben nochmal filmreif endet. Also sein Formel-1-Leben, seine Formel-1-Karriere. Ja, seine Formel-1-Karriere.
Gibt auch eine Netflix-Doku bestimmt bald über ihn. Also,
The Last Ride.
The Last Ride. Oh. Dann haben wir noch eine Insta-Story geschaltet mit einem Fragensticker oder Antwortsticker in dem Fall. André hat geschrieben, der Madring wird nicht fertig und es findet doch ein Rennen in Deutschland statt. Ich habe es falsch ausgesprochen, der Madring, der wird wahrscheinlich doch fertig. Also das müssen wir euch leider so mitteilen. Aber da, das meinte ich ja, ne? So ein spontaner Einsatz dann von Deutschland, das könnte ich mir schon vorstellen. Jack die Tulpe hat geschrieben, Audi findet einen Kniff und Gabi und Nico sammeln Podien ohne Ende. Cooler Wunsch, wie ich finde. Feels Like Jules hat geschrieben, mehr echte Überholmanöver. Ja, bitte. Oscar wird Weltmeister, Self-Healing für 2025 und Max wechselt zu Mercedes. Ja, da ranken sich ja die Gerüchte auch um die Ausstiegsklausel von Max Verstappen. Welcher Platz ist für ihn notwendig, damit es keine Ausstiegsklausel gibt, damit es eine Ausstiegsklausel gibt? Der zweite Platz soll es wohl sein zur Sommerpause in der Fahrer-WM, dann kann er gehen. Ich glaube nach wie vor, wenn er Max Verstappen gehen will, dann kann er Max Verstappen gehen. Ja, das ist einfach so. Ja, das ist Teil der Silly Season, dass Max Verstappens Formel-1-Zukunft auf den Prüfstand kommt, wo er hingeht, ja. Viel wichtiger aber wirklich der Wunsch nach mehr echten Überholmanövern. Ich glaube, da hat sie einen Punkt, dass wir das brauchen. Und die Frage ist ja auch mit der aktiven Aerodynamik, wie viel echte Überholmanöver haben wir dann wirklich mit den Hilfsmitteln, die du jetzt hast? Das werden wir sehen müssen. Das ist ja auch so eine Story dieses Jahr, die wir beobachten werden, wie sich diese aerodynamischen Veränderungen auf das Fahrverhalten und auch auf das Duellverhalten irgendwie auswirken und auch die eher etwas kompakteren Autos, hast du ja zu Beginn des Podcasts gesagt, Dennis, die werden zwar nur marginal kleiner, aber vielleicht hat es doch einen Einfluss auf das Duellverhalten der Autos. Das würde mich sehr freuen auch, da gehe ich ganz mit dir mit.
Ja, Überholmanöver, das wäre schön. Also diese DRS-Manöver, wo du im Endeffekt das Gefühl hast, dass du da eine Antilope hast, die von einem Geparden gejagt wird und dann einfach chancenlos ist, das nimmt einem den Spaß. Und irgendwo ist es ja dann meistens auch schon so, wenn es um den Sieg vielleicht geht vorne und du merkst, der kommt jetzt in dieses 1 Sekunden. Es ist ja eigentlich nur noch die Frage, kommt der ins 1 Sekunden Fenster oder nicht? Kommt der ins DRS-Fenster? Fährt er aus dem DRS-Fenster raus? Das sind ja mehr oder weniger die Fragen. Wie echt diese Überholmanöver sein werden, das werde ich wirklich für mich erst beurteilen, wenn ich verstanden und gesehen habe, wie das Ganze funktioniert. Das ist ja auch sehr wichtig in der Theorie und in die Praxis. Wie wird das Ganze umgesetzt? Wie wird das dann aussehen? Was wird das für Auswirkungen haben? Das werden wir wahrscheinlich auch erst in Australien wirklich verstehen und sehen. Und danach würde ich mir da ein Bild machen. Ich kann mir aber vorstellen, leider Gottes, muss ich jetzt ein bisschen pessimistischer sein, dass wir diese klassischen Überholmanöver, wie wir sie in den 90ern, 2000ern gesehen haben, mit Windschattenduellen und dass wir die nicht bekommen, auch weil vielleicht jetzt nicht am Anfang des Reglements, aber generell, weil die Formel 1 heutzutage auch eben niveautechnisch sich so angeglichen hat zwischen den Teams, ne? Und vielleicht am Anfang, ja, weil Teams unterschiedlich performen werden, aerodynamisch oder motorenseitig, aber dass wir diese künstlichen Manöver ganz verlieren, das glaube ich nicht. Dafür ist es ja eben mit Override-Modus, mit aktiver Aerodynamik viel Spielerei. Aber wenn es das Gesamtrennen-Erlebnis nicht schmälert und vielleicht sogar besser macht, indem man da Chancengleichheit trotzdem hat und Überholhilfen, dann schauen wir mal, was passiert. In der DTM hat es ja auch für viel Spektakel gesorgt zu Class-One-Zeiten, als wir das da hatten. Also ich bin da erstmal offen, glaube aber auch erst nach Australien, mir da wirklich ein Bild von machen zu können.
Dann hat Sascha Köhler per Insta-Story geschrieben, Il Predestinato, also Charles Leclerc führt Ferrari zur Weltmeisterschaft und erfüllt die Prophezeiung. Und die letzte Antwort kam von Tim auf der Instagram-Story, Fernando Alonso gewinnt mehrere Rennen und den Titel nach Außenseiterchancen in Abu Dhabi. Da haben wir es dann wieder. Der Wunsch nach Fernando Alonso als Formel-1-Weltmeister 2026. Das waren eure Wünsche. Vielen lieben Dank für euer Teilnehmen bei unserem Aufruf. Nochmal vielen Dank an Falco für die Idee auch. Und jetzt müssen wir unsere Wünsche natürlich noch mitteilen. Da wir die Moderatoren dieses Podcasts sind, haben wir jeweils 3 Wünsche frei, die dann hoffentlich auch in Erfüllung gehen. Dennis, was sind deine 3 Wünsche für die Formel-1-Saison 2026?
Ihr werdet jetzt alle gehen. Die erste ist, dass wir einfach schöne Lackierungen bekommen. Es ist ja dieses Jahr so ein bisschen, wird ja auch dafür geguckt, dass wieder mehr Lackierungen stattfinden. Wir hatten ja den Launch der ersten Teams und wir werden jetzt mal ein bisschen, Teamkleidung wird ja langsam gelauncht. Also ich hoffe einfach, dass wir schöne, bunte Autos sehen. Ich möchte kein Carbon mehr sehen. Letztes Jahr war schon definitiv ein Schritt nach vorne und ich bin sehr gespannt, was wir jetzt dieses Jahr in den kommenden Tagen erleben. Mein zweiter Wunsch wäre auch, dass Fernando Alonso seinen 33. Rennsieg wirklich noch hinbekommt. Das wäre auch so ähnlich wie bei Lewis Hamilton, glaube ich, der persönliche Abschluss einer Karriere, die so ein filmreifes Ende dann auch verdient hätte. Und mein dritter und letzter Wunsch, es tut mir leid, Leute, aber ich kann mir natürlich nur wünschen, dass Alpine auch Rennsiege holt oder vielleicht um die Weltmeisterschaft fährt. So wie mein El Predestinator, mein Gottvater Flavio Briatore es mir gepredigt hat und versprochen hat. Also Flavio, bitte löse dein Versprechen ein. Und jetzt bin ich gespannt, Kevin, auf deine 3.
Ja, also die uns auf YouTube sehen, die werden das ja also unschwer erkennen. Ich habe heute meinen Ferrari-Hoodie angezogen. Ich dachte mir, wenn ich schon einen Wunsch äußern darf, dann dass Ferrari den Formel-1-Fahrer-Weltmeister 2026 stellt. Es ist mir mittlerweile schon egal, wer es ist von den beiden. Hauptsache, ein Ferrari wird Weltmeister. Ist auch eine schwierige Frage, wen ich es mehr wünschen würde und wen ich mir mehr wünschen würde, wenn der Ferrari so stark ist, dass das nächstes Jahr direkt wieder funktionieren kann, dann würde ich mir wünschen, dass es Hamilton dieses Jahr wird und er die Karriere beendet und Leclerc nächstes Jahr. Aber der andere große Teil will natürlich auch, dass Charles Leclerc wirklich die Prophezeiung erfüllt, wie es gerade auch geschrieben wurde in der Insta-Story, und er Weltmeister wird. Aber ist mir egal, ich wünsche mir einen der beiden Ferraris ganz oben. Dann, und das wird einige sicher überraschen, ich wünsche mir einen Sieg von Nico Hülkenberg. Ich wünsche mir einen Sieg von Nico Hülkenberg, weil ich möchte, dass dieses Audi-Projekt erfolgreich wird. Ich möchte, dass Audi langfristig dabei bleibt. Ich möchte, dass Audi den Eindruck bekommt, wir können Formel 1. Und natürlich wäre ein Podium schon ein riesiger Erfolg. Andererseits eben dadurch, dass es kein ganz, ganz neues Formel 1-Team ist und sie ja letztes Jahr dieses Podium geholt haben mit Nico Hülkenberg in Silverstone, wäre ein Sieg schon auch ein größeres Zeichen. Und das wünsche ich Nico Hülkenberg vor allem, weil ich glaube, dass Gabriel Bortoleto in seiner Formel-1-Karriere sehr viele Siege feiern wird noch. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich glaube, er wird auch noch mal einen Schritt machen dieses Jahr. Nico Hülkenbergs Formel-1-Karriere wird halt in den nächsten 1-2 Jahren enden. Und da noch mal einen Sieg zu feiern, nach all dem, was er durchgemacht hat, wie gesagt, es ist eigentlich verrückt, dass ich Nico Hülkenberg einen Sieg wünsche. Aber ich tue es dieses Jahr. Und mein letzter Wunsch ist, Fernando Alonso beendet seine Formel-1-Karriere. Ich kann es nicht.
Buh, voll.
Da kommt der Müll durch den Bildschirm.
Also der hat doch sein halbes Leben noch vor sich als Rennfahrer. Der ist doch so jung.
Ja, dann soll er was anderes machen. Kann er ja Langstrecke fahren oder so.
Nee, hat er doch alles schon.
Also, wenn es darum geht, weil einen Wunsch gab es ja auch, dass, ich glaube, von Frank war das bei Telegram, dass 3 andere Fahrer mal Platz machen für 3 Nachwuchsfahrer. Einer davon sollte Fernando Alonso sein. Also, Es ist Zeit zu gehen. Das sagen ja auch viele über Lewis Hamilton. Ich sage es über Fernando Alonso. Das ist, wie gesagt, nur mein Wunsch. Ja, das heißt nicht, dass es Realität wird. Dafür sind Wünsche ja da, aber das wäre mein dritter und letzter Wunsch. Willst du dann auch gehen, wenn Fernando geht? Oder?
Ich möchte mich derzeit ohne meinen Anwalt da nichts zu sagen. Nein, also ich ganz ehrlich, ich glaube auch, es ist an der Zeit. Ich wünsche ihm, dass das nochmal jetzt funktioniert, aber er wird jetzt ja auch Papa und ich glaube, es wäre auch genau der richtige Zeitpunkt, sich dann um die Familie zu kümmern und dieses Formel-1-Kapitel ruhen zu lassen. Deswegen auch wirklich mein Wunsch aus dem tiefsten Herzen, er holt Rennsieg 33, er zeigt nochmal, dass er es kann, dass sich das auch gelohnt hat. Das muss man ja sagen, er ist ja wirklich, er hat im Endeffekt nie aufgegeben. Er hat, also ich glaube, kein anderer Designer seiner Klasse hat so viele Rückschläge und so viele Ohrfeigen kassiert wie er. Und er ist immer wieder aufgestanden, er hat sich motiviert, hat in anderen Rennserien gezeigt, was für ein wirklich toller Rennfahrer er ist. Dass es gelaufen ist, wie es gelaufen ist in seiner Karriere, muss man ehrlicherweise sagen, bei aller Sympathie, die ich habe, und ich mag auch so ein bisschen dieses Bad Boy-Image bei ihm, aber das hat er sich halt auch selber zuzuschreiben. Aber ich glaube, es wäre doch eine tolle Story. Fernando Alonso, Honda, das, was eigentlich im Endeffekt so ein bisschen seinen größten Karriereknick verursacht hat und auch sein Wandel hin zum mürrischen Team-HQ-Anzünder, das vielleicht nochmal versöhnlich mit einem Sieg, am besten in Suzuka, und dann wäre ich auch fein damit, wenn Fernando Alonso dann ins Familienleben einsteigt und ich in vielen, vielen und langer, langer Erinnerungen schwelgen kann. Denn dieser Mann hat mich tatsächlich durch meine gesamte Kindheit bis hin in die Kindheit meines Kindes begleitet. Also er kam 2001 in die Formel 1, da war ich 9. Jetzt ist mein Sohn 6 und er fährt immer noch Formel 1. Also, ne? Gracias, Fernando.
Naja, okay, also, da würde ich mitgehen. Den Sieg soll er sich auf jeden Fall noch, holen. Ich glaube, das wäre auch eine schöne Sache. Ja, ihr könnt gerne in die Kommentare noch eure weiteren Wünsche einbringen unter unserer Ausgabe heute. Seid ihr herzlich zu eingeladen. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause und dann noch einmal kurz zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de mit unserer Einschätzung zu den Autos der Racing Bulls und Red Bull Racing. Die haben ja in Detroit, Michigan ihre Boliden vorgestellt und was wir von den Lackierungen halten, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Also bis gleich. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Die Launch Season, sie hat begonnen. Eigentlich läuft sie ja schon etwas länger, denn Audi hat ja schon vor einiger Zeit seine Lackierung vorgestellt. Da kommen ja noch die ganzen Sponsoren drauf, aber grundsätzlich soll das die Lackierung sein, die wir gesehen haben im Designkonzept. Aber so ganz offiziell hat Red Bull das Ganze eingeläutet, beziehungsweise Ford, muss man sagen. Denn in Detroit, Michigan hat Ford das gesamte Motorsportprogramm für die Saison 2026 vorgestellt. Darunter unter anderem auch das Comeback von Logan Sargeant als Fahrer für Ford, und zwar in der Langstrecke. Also das war auch ein besonderer Moment für Formel-1-Fans der letzten Jahre, dass Logan Sargeant seinen Comeback feiern wird. Aber demnach war auch die Präsentation von Red Bull Racing und den Racing Bulls sehr, sehr früh. Ich glaube nicht, dass sie sich das gewünscht haben, dass das so früh passiert, weil ich glaube, dass sie gerne noch ein bisschen mehr Geheimniskrämerei um ihre Lackierung gemacht hätten. Aber dadurch, dass Red Bull Powertrains mittlerweile ein Kooperationsprojekt zwischen Ford und Red Bull ist, weniger das, was es mal gewesen sein sollte, nämlich im Grunde der Red Bull Motor mit einem Sticker von Ford drauf und ein bisschen Know-how für den Elektrifizierungsanteil, ist ja wirklich mehr geworden, weil Red Bull selber gemerkt hat, dass man von einer Partnerschaft mit einem bekannten Hersteller doch mehr profitieren kann, auch im Verbrenneranteil. Also das hat man seitens Ford auch so kommuniziert, dass gewisse Verbrennerkomponenten jetzt auch von Ford produziert werden und an Red Bull geschickt werden für den Motor dann. Also es ist bei weitem nicht mehr nur ein Sticker von Ford auf diesem Projekt, sondern es ist wirklich eine Kooperation, und dass es auch ein ambitioniertes Projekt ist von Red Bull, einen eigenen Motor herzustellen, nachdem man 20 Jahre Kunde war, spricht für die Risikobereitschaft des Unternehmens. Klar, kennt man ja bei Red Bull, aber es ist natürlich auch ein heikles Unterfangen. Das kann in die eine, in die andere Richtung gehen. Aber mit den Autos, also mit den Designs der Autos, sagen wir jetzt mal, hat man zumindest mal nichts falsch gemacht, würde ich sagen. Beginnen wir mit den Racing Bulls, die grundsätzlich die gleiche Lackierung haben wie letztes Jahr. Weiße Hauptlackierung, aber was man auch schon bei den Teamkits gesehen hat, die man, ich glaube, 2-3 Tage vorher veröffentlicht hat, diese blauen Linien, also dieses Blau von Ford, was man mit einbringt, die Scharfkantigkeit, dass das Chassis so nachgezeichnet wird. Ich finde, das gibt dem Auto nochmal so eine gewisse Extradynamik. Also letztes Jahr fand ich das Ding schon sehr geil von den Racing Bulls, eben weil es an diese Japan-Lackierung erinnerte, die Red Bull mal hatte. Ich mag ja dieses weiße Auto total gerne von den Racing Bulls. Ich war auch großer Fan der Sonderlackierung, die die Racing Bulls gemacht haben. Also richtig, richtig stark. Grundsätzlich, ich finde, die Außenwirkung von den Racing Bulls ist wirklich gut. Also das hat Peter Bayer, also ich glaube, kaum ein Team hat sich so gut präsentiert, also gewandelt präsentiert, wie die Racing Bulls jetzt die letzten 1-2 Jahre, dass mir das Auto der Racing Bulls echt gut gefällt dieses Jahr.
Ja, das war schon mal ein richtig starker Startschuss, auch für meinen Wunsch mit den schönen Lackierungen. Es ist relativ natürlich ähnlich zu der letztjährigen Lackierung, die Ford-Applikation. Die sind auch wesentlich stärker reingekommen, als ich gedacht habe, ehrlicherweise. Also man zeigt schon, dass Ford da doch wesentlich mehr ist als nur der Sticker und die Partnerschaft auch wirklich größer zu sein scheint. Auch, dass man eben in Detroit, in der Stadt, wo eben Henry Ford einst diese Marke gegründet hat, da die Launches macht. Also es zeigt schon, dass da mehr oder weniger eine Partnerschaft auf Augenhöhe stattfindet. Es ist für mich immer noch der Motor, der mir am meisten Fragezeichen aufwirft, aber lackierungstechnisch muss man sagen, die Racing Bulls, die und seit Jahren, ich muss sagen, schon zu Alpha Tauri-Zeiten fand ich die Lackierung mit diesem ganz dunklen Blau immer schön. Also Racing Bulls kriegt für mich mittlerweile nach den ganzen letzten Jahren wirklich den Titel schönstes Team der Formel 1.
Und trotzdem finde ich verhältnismäßig viel Schwarz am Auto auch. Also das Thema Gewicht wird ein relevantes Thema werden dieses Jahr wieder. Auch wenn gewisse Limits angehoben worden sind und man sich wünscht, dass es mehr Lack auf dem Auto gibt. Bei den Racing Bulls ist es klar weiter geklebt. Also es ist auch ein mattes Design weiterhin. Sodass man aber auch bei denen und bei den Red Bull Racing, über die wir jetzt gleich sprechen werden, gesehen hat, dass die schwarzen Flächen darauf hinweisen, dass bei beiden Teams klar ist, worauf sie achten müssen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass im Laufe des Jahres noch ein bisschen mehr Schwarz dazukommen wird. Ich würde jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass der Red Bull dauerhaft Hochglanz bleibt, das ganze Jahr über, je nachdem, wie sich das entwickelt und in welche Richtung das geht. Und ich finde die Racing Bulls auch grundsätzlich mit ihrer matten Lackierung weiterhin sehr, sehr schick. Teamkit gefällt mir nicht so gut dieses Jahr, muss ich sagen. Also da ist mir das mit den blauen Streifen dann ein bisschen zu hart gelöst. Also klar, ich weiß, wo es herkommt und ich weiß, was sie damit bezwecken wollen, aber es ist nicht so mein Favorite. Ähnlich auch wie das Teamkit von Red Bull Racing. Es gefällt mir überhaupt nicht. Also es sieht total billig aus mit diesem Blau vorne auf der Frontseite, so ein bisschen schlecht zusammengenäht und hinten ist es dann im Grunde genommen schwarz. Also gut, das Geld kann ich dann sparen, das macht ja nichts. Aber das Auto von Red Bull Racing, wenn wir jetzt mal darüber gehen wollen, das war, muss ich sagen, schon ein echtes Leckerchen, was sie uns da hingestellt haben in Detroit.
Das war ein Leckerchen. Also ich habe 0,0 erwartet, weil ich eigentlich dachte, die ersetzen den Honda-Schriftzug durch einen Ford-Sticker. Und dann sehen wir gefühlt das 200. Mal diese dunkle Navy, das Navy Blue war das ursprünglich immer, ne? Diese Lackierung. Und siehe da, Red Bull kann Design. Red Bull kann schöne Lackierung machen. Und wir haben eine Lackierung, die auch so ein bisschen an die Tradition des Teams andockt. Dieses Blau, was wir ja schon zu den Zeiten rund um die Titel von Sebastian Vettel hatten. Auch das kleines Detail, aber dass die Nummer wieder in einem Kreis war, wie es auch eben damals war, das hat mich wirklich gecatcht. Die Teamkleidung, ja, gebe ich dir recht, das sieht ein bisschen aus wie das ja, wie als ob man dann einfach den Stoff umgeändert hat und nur die Ärmel gelassen. Es gab ja mal eine Zeit lang, wo die Fußballtrikots immer so waren, ja, ne? Eine ja. Farbe hier und dann die Ärmel da, ne? Zu Giovanna Elber-Zeiten mit dem FC Bayern zum Beispiel mit Blau und Rot. Aber nein, ich finde Red Bull, und da würde mich jetzt auch sehr deine Meinung interessieren, weil ich auch weiß, dass Sebastian Vettel auch ein großer Punkt bei dir war. Red Bull, finde ich, hat hingekriegt, modern zu sein, Ford mit einzubinden und auch so ein bisschen auf die eigene, jetzt schon doch einige Jahre andauernde Tradition hinzuweisen.
Ja, genau. Also es ist ja grundsätzlich das gleiche Design. Ja, es ist, also grundsätzlich hat man sich nicht von dem verabschiedet, was man vorher hatte. Der große Unterschied ist sicherlich, dass es jetzt eine Hochglanzlackierung wieder ist. Finde den, also ich habe hier gerade diesen Post auf Instagram offen von Red Bull Racing. Geht sehr in dieses 2011er Auto schon rein. Ja, ich finde es schick. Ich finde es schick, ich finde es gut gemacht. Es ist aber wirklich viel schwarz am Auto. Also ich glaube, mit dem Hochglanz ist der Preis ziemlich hoch für das Gewicht. Und das sieht man deutlich, finde ich. Also der Bereich unter dem Seitenkasten ist komplett schwarz. Bereiche an den Front- und Heckflügeln ist komplett schwarz. Die Finne ist komplett schwarz. Also so schick, wie es aussieht, auch mit dem Jacquard-Muster und so, das finde ich auch cool, dass man wieder so eine Musterung am Auto hat auch und dass die auch in der Teamkleidung wieder sich wiederfindet, das finde ich auch cool, also das haben sie gut gelöst. Ich bin mir halt nur nicht sicher, ob sie es die ganze Saison so durchziehen werden, ehrlicherweise, weil wenn sie merken, dass es dann doch einen hohen Impact hat auf das Gewicht und auf die Leistung, dann kann ich mir vorstellen, dass man da nochmal ein bisschen was dran verändern wird. Für die erste Präsentation aber, man hat ja auch bei Max Verstappen gemerkt, der ist total begeistert gewesen davon, dass das Auto jetzt wieder glänzt. Da gehe ich mit dir mit. Da ist es wirklich so, dass man so ein bisschen auf die eigene Heritage, und das ist ja auch so weiße Heritage-Basis, die im Grunde genommen diesen Hochglanz auslöst, dass man wieder diese Vettel-Ära so ein bisschen heraufbeschwören möchte. Und ich glaube, mit diesem Spirit, den diese Vettel-Ära damals hatte, jetzt wieder an die Sache zu gehen, ist nach den Durchhängerjahren, glaube ich, eine gute Sache. Schlimm finde ich wirklich, wirklich die Font der Nummern. Also es ist ja grauenvoll. Also ich finde das cool, dass die Nummer wieder im Kreis ist, aber ich kann sie nicht lesen. Also es ist ja schlimm. Also wer sich das ausgesucht hat, der weiß ich auch nicht, was das sein soll. Also es ist ja nichts Halbes, nichts Ganzes, diese Nummer. Und ich finde auch nicht, dass es jetzt super einfach zu lesen sein wird auf der Strecke. Also man hatte eine gute Nummernfont, wie ich finde, in den letzten Jahren. Warum hat man die nicht einfach behalten? Also man hätte das nicht ändern brauchen. Aber gut, muss man auf der Strecke sehen. Klar ist, der Red Bull wird auf jeden Fall ein Hingucker sein, auch bei den Nachtrennen. Da gebe ich Isa Katscher recht. Wird sehr schnell wirken. Und ja, ich bin wirklich gespannt, ob dieses Muster und diese Lackierung das ganze Jahr über bleibt. Ich habe da meine Zweifel, aber ja, grundsätzlich top gelöst, diese Sache mit dem Design, wo ja viele wirklich die Sorge hatten, das wird einfach nur der gleiche Red Bull sein wie die letzten Jahre auch. Es ist im Grunde der gleiche Red Bull wie die letzten Jahre auch, nur ein bisschen verändert, aber sichtbar verändert, und das war wichtig.
Einzige, was ich einhaken muss, ich komme nicht damit zurecht, und unsere Hörerinnen und Hörer wissen ja, dass ich viele große Sachen auf Max Verstappen halte, aber diese Entscheidung mit der 3 zu fahren, ich komme damit nicht klar. Also diese 3, ich denke immer, das ist gleich wieder Daniel Ricciardo, der da einsteigt. Und da hätte ich ihm wirklich geraten, bei der 33 zu bleiben, die Nummer, die ihn durch all die Jahre gebracht hat. Das ist für mich so ein kleiner, da rebelliert der innere Monk in mir. Aber ansonsten, ich glaube auch, es ist mal, wie gesagt, im Grunde dasselbe, aber anders gelöst. Und deshalb finde ich es einfach schick, auch wenn mehr Schwarz dran ist. Ich finde es teilweise sogar auf der Nase. Klar, es ist wahrscheinlich eher gemacht worden, um Gewicht zu sparen, aber ich finde, es macht designtechnisch trotzdem was. Ja. Gerade weil man es bei Red Bull ja nicht gewöhnt ist, weil das Auto eigentlich immer komplett eingehüllt war in diese selbe Lackierung. Von daher finde ich es da optisch sogar gar nicht mal schlimm. Und ja, das Einzige, was mir gerade noch einfällt, Kevin, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, ist Red Bull Racing seit 2005 doch dabei, oder?
Ja.
Dann hat man letztes Jahr aber gar keinen Wert darauf gelegt, mal irgendwie 20 Jahre Red Bull zu feiern, oder?
Nee, also man hat es schon gemacht, aber nicht
nach außen hin, ne?
Nach außen hin, okay. So. Okay. Promotion ist aber ein gutes Stichwort, denn es wird weitere Autopräsentationen geben in dieser Woche. Heute am Montag wird Haas sein Auto vorstellen, morgen am Dienstag dann in Berlin Audi sein fertiges Design mit den Sponsorenlackierungen präsentieren. Am 22. Januar, also am Donnerstag, ist dann Mercedes dran und am Freitag, am 23. Januar, mit Spannung erwartet Ferrari und Alpine, die ihre Boliden vorstellen werden, bevor es dann nächste Woche in diese ersten Testfahrten in Barcelona geht. Das heißt, nächste Woche hier bei Starting Grid wird es den großen Überblick geben, wie wir denn die vielen Autos, die vorgestellt worden sind, mit ihren Sponsorenlackierungen und ihren neuen Designs finden. Und dann ein bisschen Vorausschau auf diese Testfahrten in Barcelona, was man erwarten kann, was man nicht erwarten kann. Und so pirschen wir uns langsam ran Richtung Formel 1 Saisonstart 2026. Also abonniert den Podcast, wo ihr ihn abonnieren könnt. Lasst uns gerne ein Like da auf YouTube und abonniert auch gerne da unseren Kanal, denn jeden Mittwoch präsentieren wir euch da den Vodcast zu Starting Grid. Und mit diesen Worten beenden wir die erste Ausgabe des Jahres 2026 auch. Schön wieder reinzukommen, schön wieder in Richtung Formel 1 Saison zu gehen. Die Pause ist nicht lang gewesen, aber sie hat gut getan und trotzdem ist es schön, jetzt wieder da zu sein, für euch auch und mit euch noch mehr zu kommunizieren. Wir feiern 10 Jahre Starting Grid. Die Interaktion soll nochmal gesteigert werden in diesem Jahr. Da haben wir einiges für euch schon im Hinterkopf, was nach und nach präsentiert wird in den nächsten Wochen. Freuen uns drauf, dieses besondere Jubiläum mit euch feiern zu dürfen. Und Dennis, ich freue mich schon drauf, nächste Woche mit dir über viele weitere Autos zu sprechen, über Designs und über Lackierungen. Und dann natürlich auch nichts von den Testfahrten in Barcelona zu erfahren. Aber mal gucken, wie viel dann doch erfahren werden, worüber wir dann die Woche drauf sprechen werden. Dennis, vielen Dank für diese erste schöne Ausgabe des Jahres.
Ja, ich freue mich sehr drauf, Kevin, denn Lackierungen sind ja das, was mich so ein bisschen immer auch als Kind in der Formel 1 so richtig gereizt hat und mir Spaß gemacht hat. Von daher freue ich mich besonders auf die nächste Ausgabe, natürlich auf das gesamte Jahr 2026 mit dir. Ich danke dir und wünsche allen da draußen eine fantastische Woche.
Und bis nächste Woche. Bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.